5 statt 6 Spiele am Wochenende. Aber was die Tore angeht, haben da auf jeden Fall einige gut mitgehalten und gut ausgesorgt dafür. Es ist wirklich viel passiert. Nullnummern und auch fast zweistellige Spiele. Da gehen wir jetzt gerade mal rein in den 14. Spieltag der Bundesliga der Frauen.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädel zum deutschen Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Ja, und das machen wir natürlich nicht alleine in diesen Spieltag reingehen und den besprechen. An meiner Seite erstmal an der Stelle, ja, ihr hört richtig, hier ist nicht Max Jakob Ost, sondern Nina Potzel vom Frauenfußball-Podcast. Vielleicht sollte ich mich auch einmal kurz vorstellen. Aber an meiner Seite sind heute auch zwei ganz wunderbare Personen. Wir haben schon ganz, ganz viel getextet über diesen Spieltag hinweg und ich habe mich unglaublich doll gefreut auf diese Sendung. Mit zum einen Adriana Wehrens, freie Journalistin unter anderem für 90 Minutes und The Rise of Women's Football. Ihr kennt sie alle sicherlich. Hi Adriana.
Hi zusammen, ich freue mich.
Und dann noch ein herzliches Willkommen an Frank Hosenseidel, SGE-Fan, Teil des Adler-Podcasts und als Spin-off des Adlerinnen-Podcasts, dazu Gründer und Vorsitzender des Eintracht-Fanclubs Adlerträgerinnen. Ich freue mich sehr, dass du auch mit dabei bist. Hi.
Die Freude ist ganz meinerseits. Wir haben ja wirklich wild geschrieben am Wochenende, das kann nur gut werden.
Ja, das war wirklich ganz lustig. Bevor wir reinsteigen, nochmal die Ankündigungen für diese Woche. Es gibt natürlich auch die Spieltagsbesprechung der Männer. Das hat Max gemacht in der Special-Variante, dass sie nebenbei den Super Bowl geguckt haben. Dann gibt's noch eine Ligatour zur zweiten Liga und einen Schwerpunkt in der Bundesliga der Männer natürlich auch noch. Aber wir sind hier für den 14. Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Und da hatten wir als allererstes einmal, beziehungsweise nicht als allererstes, sondern als letztes, eine Spielabsage. Das Montagabendspiel zwischen dem Carl Zeiss Jena und dem SC Freiburg ist abgesagt worden wegen Unbespielbarkeit des Platzes. Ich habe bisher noch keine Nachspielterminierung gesehen. Kann sein, dass das anders ist, wenn ihr diesen Podcast hört, aber Stand jetzt Aufnahme. Ist das noch nicht der Fall. Also starten wir rein. Ja, ich habe, als wir darüber gesprochen haben, wie wir in diesen Podcast gehen mit der Reihenfolge, habe ich gesagt, wir kommen an dem großen Elefanten im Raum ja überhaupt nicht vorbei. Also fangen wir an mit der Eintracht Frankfurt gegen Turbine Potsdam. Ein 9:0 für die Frankfurterinnen. Ja, so richtig viel erzählen vom Spiel, sage ich mal, muss ich gar nicht. Es bliebe auch nicht so viel zu erzählen bei den vielen Toren. Wir haben Doppelpackerin Reuteler dabei in der dritten und in der 11. Minute. Das war nämlich das Ding. Es hat nach 11 Minuten schon 3:0 gestanden. Dazwischen hat auch Laura Freigang getroffen. In der 6. Minute hat sie den Treffer gemacht. Kurz vorher war Bianca Schmidt verletzt ausgewechselt worden auf Seiten der Potsdamerinnen. Ganz, ganz bittere Sache. In der 23. Minute hat dann Lara Praschnika ihren ersten Saisontreffer gemacht. 4:0, so ging es also in die Halbzeitpause. Die zweite Hälfte hat ein bisschen auf sich warten lassen, ging dann so los in der 71. Mit einer roten Karte für Lüscher für die Potsdamerinnen, da dann also auch noch in Unterzahl. Eine Minute später trifft dann Lara Praschnika zum 5:0. In der 86. macht sie ihren dritten Treffer, dadurch einen Elfmeter. Und zwischendurch haben wir noch Anyomi und Chiba, die auch getroffen haben. Und in der Nachspielzeit macht dann auch Pernille Sandvik das 9:0. Ja, zwischendurch hatten die Frankfurterinnen das Spiel so ziemlich in der Hand. In der 17. ist Ena Taslica zu einem Abschluss gekommen für die Potsdamerinnen. Aber Johannes hat den ja aus der Luft geholt. Da war jetzt nicht so richtig viel drin für Potsdam. Ja, es ist einfach ein Klassenunterschied gewesen, oder Frank?
Naja, wenn du dir anguckst, dass du natürlich den Ersten der Liga gegen die Letzten der Liga hast, dann würde man auch einen gewissen Unterschied erwarten, zumal Potsdam ja immer noch auf den ersten Sieg wartet und mit dem einen Punkt jetzt nicht unbedingt wirklich hausieren gehen kann. Und ich muss zugeben, dass die Frankfurterinnen natürlich einen unfassbaren Lauf haben und eine sehr, sehr starke Saison spielen. Wobei ich jetzt zugeben muss, ich habe schon ein deutliches Ergebnis erwartet, aber dass es so krass ausfällt, das hat, glaube ich, keiner im Vorfeld gedacht. Also gut, bei uns im Tippkick hatten wir irgendwie einen mit 8:0, aber das war auch die wirklich glorreiche Ausnahme. Ansonsten kam das schon überraschend und Potsdam war beängstigend schwach.
Ja. Ja, ich finde nämlich, das Ding ist, dass wir jetzt hier über 9-0 reden und das so deutlich ist und wir ja trotzdem noch weitere Chancen auch hatten von Frankfurt. Also es hätte ja noch deutlich höher stehen können. Allein in der Nachspielzeit ja auch nochmal riesige Chancen.
Also das Problem war, dass Potsdam irgendwie so in der ersten Minute haben sie mitgehalten. Das war, glaube ich, irgendwie so ein Kommentar auch im Fernsehen. Und da ging halt gar nichts. Und die haben so richtig Pech gehabt. Ich meine, der Elfmeter war ein Riesending, dass die Spielerin dann natürlich mit einer roten Karte rausgeht. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Da habe ich ne ganz wildes Fragezeichen, das ich noch nicht aufklären konnte. Mhm. Und ich meine, das war ja wirklich ein Trommelfeuer aufs Potsdamer Tor. Wenn wir nicht die eine Chance für Potsdam in der zweiten Hälfte entstanden wäre, in dem der Rückpass von Jella Veit abgefangen worden ist und dann zum Glück Stina Johannes den Ball dann trotzdem hält, dann wäre das ja keine einzige ernsthafte Torannäherung von Potsdam gewesen. Und damit kannst du auch die Klasse nicht halten. Das muss man leider mal so deutlich sagen. Meine Tochter hat es Mobbing genannt, als ich ihr das Ergebnis genannt habe. Jetzt muss man sagen, es ist ein Profispiel. Natürlich spielen das durch. Jetzt könnte man auch Mitleid haben und am Ende des Tages bringt das Mitleid nichts, wenn du Wolfsburg und Bayern vor der Brust hast, noch in dieser Woche. Da musst du das Ding durchziehen und das haben sie halt gemacht.
Du hast jetzt zwei Sachen angesprochen, die ich auch mit ansprechen wollte, und zwar eben so die erste Minute. Das war ja wirklich, ich habe gedacht, Mensch, du Potsdam, hier mutig gehen sie rein, haben Tempo, sind wachsam. Die haben ja auch tatsächlich direkt in der ersten Minute, bevor dann das Tor gefallen ist, das Gegentor, eine Ecke rausgeholt. So aus der Ecke ist dann eben dieses 0-1 entstanden und dann war vorbei. Aber das haben sie ja ganz gut gemacht. Bloß ja, eine Minute reicht dann eben nicht. Es war wirklich, mir fehlen wirklich so ein bisschen die Worte, weil die Frage ist halt auch, war Frankfurt so gut? Du hast jetzt gesagt, sie ziehen es einfach durch, oder war das wirklich einfach schwarzer Tag für Potsdam?
Ich glaube, es ist beides. Also die Wahrheit wird wie immer dazwischen liegen. Die Frankfurterinnen haben die Leistung gezeigt, die sie konnten, aber wenn du halt auch praktisch keine Gegenwehr bekommst, ist das auch nicht allzu schwer, wenn du diese Klasse hast. Man muss einfach mal überlegen, dass wir eine Nicole Anyomi und von der Bank geholt haben und eine Soffe Kleinherne. Die musst du erstmal einwechseln können. Das ist schon mal das eine exemplarische. Und gerade dieses Ding, dass die Ecke rausholen und direkt das 1-0 fällt, ist sehr, sehr exemplarisch für dieses Spiel. Weil egal, wann Potsdam den Ball dann mal hatte, und es war ja jetzt nicht überwiegend viel bei 23% Ballbesitz, dann hast du einfach das Problem, der war sofort weg. Es war eine Berührung gefühlt von Potsdam und dann hatte Frankfurt wieder den Ball. Und das kann dann nicht funktionieren. Und so ging das halt über 90 plus Nachspielzeitminuten. Das war für Potsdam sicherlich absolut frustrierend. Alleine wenn du dir anguckst, 600 Pässe bald bei Frankfurt versus 100 bei Potsdam, das
ist schon ein
krasses Ding.
Ja, also es ist, egal ob jetzt 100 oder 200 Pässe, das ist ein riesengroßer Unterschied da. Liegt sich ja auch dann am Ballbesitz. Adriana, wie hast du das Spiel gesehen? Du hast es ja auch gesehen.
Ja, also ich bin erstmal ein bisschen später erst ins Spiel reingekommen, in den Livestream, nämlich in der 10., 11. Minute, als gerade das 3-0 gefallen ist. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, ich habe mir gedacht, dass Frankfurt das Spiel deutlich gewinnen wird, höchstwahrscheinlich, aber dass es dann nach den ersten 10, 11 Minuten schon 3-0 steht, das ist natürlich schon extrem krass. Und ich meine, mittlerweile für eine Mannschaft wie Potsdam, da ist, glaube ich, auch extrem viel Kopf natürlich auch dabei, wenn du gleich in der dritten Minute das erste Gegentor bekommst und auch durch einen Konter, dann fängst du wahrscheinlich auch gleich wieder das Denken an, okay, warum ist das jetzt schon passiert? Wie wollen wir diese Macht auch, die da irgendwie entgegensteht, aufhalten? Abgesehen davon, dass natürlich Frankfurt es auch objektiv gesehen sehr, sehr gut gemacht hat. Da muss man auch dazu sagen, dass sie ja einige Spielerinnen auch geschont haben, aber die von der Bank gekommen sind, auch nochmal alles gegeben haben, nochmal Tore geschossen haben. Also das ist ja auch eine extreme Qualität, gerade in dieser Saison von Frankfurt, dass sie wirklich ihre Chancen machen. Am Schluss sind es ja auch irgendwie bei 40 Schüssen haben sie fast 10 reingemacht, also fast 25% Auswertung ist ja auch sehr gut. Sie hatten, also einziges Manko ist vielleicht, dass sie nicht noch mehr Tore geschossen hätten. Nee, also war wirklich eine Machtdemonstration. Ich habe mir auch aufgeschrieben, sichtbarer Klassenunterschied. Und was schade ist, ist wirklich, dass Potsdam einfach nicht diesen Schlüssel findet, wirklich endgültig in der ersten Liga anzukommen und ja auch die Möglichkeiten, die Lösungen zu finden, um stabil auch hinten in der Abwehr zu stehen. Ich meine, die stehen ja schon mit 5 Spielerinnen in der hinten drin, mauern komplett und dann kassieren sie trotzdem in der 3. Minute das erste Tor. Das ist einfach extrem frustrierend und ich sehe aber auch nicht, wie das irgendwie besser werden soll, weil sie haben es schon die ganze Hinrunde probiert, probieren sie es in der Rückrunde und das funktioniert nicht und da können sie, wenn überhaupt, nur hoffen, dass irgendwie im direkten Duell gegen Jena irgendwie 3 Punkte rausspringen, dass überhaupt noch der Klassenerhalt gelingen kann.
Ja, das ist extrem bitter. Ich habe halt gedacht, irgendwie in der letzten Woche gegen Werder, das hat ein bisschen stabiler ausgesehen. Es hat nach mehr Plan auch überhaupt ausgesehen. Und ich habe da gesehen, dass Bianca Schmidt ja dann als Stoßstürmerin eingesetzt worden ist, dass die so wortwörtlich dann auch vorangeht und ein totaler Fixpunkt irgendwie ist für die ja doch recht jungen Spielerinnen dann dahinter. Und dass sie dann eben auch in der 6. Minute direkt ausfällt, ist natürlich super bitter. Jenny Kramer, ja, auch wichtige Stütze. Sie ist auch krank gewesen. Statt ihr und Ito, die wegen der Rippenprellung raus war, sind Luca Scheel und Fianten gestartet. Das ist dann einfach, wo Frankfurt eben noch eine Nicole Anyomi von der Bank bringen kann, wird's da dann halt echt bitter bei Turbine.
Und dann muss man gucken, die haben 20 Minuten mit 10 gespielt. Dann, und du liegst schon zu diesem Zeitpunkt irgendwie 5-0 zurück, völlig ohne eine Chance auf Zugriff auf das Spiel. Und dann kassierst du einfach nochmal 4 Stück. Ich glaube, dann bist du einfach heilfroh, dass es einstellig geblieben ist. Und die Chancen waren ja da. Da hat ja Fischer noch einiges vereitelt, was noch möglich gewesen wäre.
Ja. Und, aber Fischer, Entschuldige.
Ja.
Nee, Fischer, sie hat einiges vereitelt. Einiges lag auch daran,
aber auch verschuldet.
Ja. Genau. So, also dass nicht noch mehr Tore gefallen sind, lag auch teilweise eben auch an Frankfurt selber, dass sie da wirklich die Chancen, also teilweise relativ fahrlässig sogar vergeben haben. Aber ja. Vanessa Fischer, da kriege ich echt richtig Bauchschmerzen immer. Die hat manchmal wirklich, wirklich starke Momente und dann geistert sie da ihrem eigenen 16er teilweise rum, hat die Bälle nicht sicher. Also das ist wirklich auch eine riesengroße Schwachstelle.
Also allein bei dem letzten Tor von Pernille Sandvik muss sie rauskommen, dann kann sie den Ball normalerweise aus der Luft fangen. Der darf gar nicht so weit durch den Strafraum kommen, dass sie reinköpfen kann. Das ist das eine. Und mal, also die Mauer war doch einfach völlig falsch gestellt bei dem. Also nicht, dass ich Lara Praschnika dieses Freistoßtor nicht gönne, aber meines Erachtens stand die Mauer total falsch. Und vor allem sind nicht hochgesprungen. Und ich meine, das habe ich auch im Fernsehen gehört, dass dann einer ruft, warum springt ihr denn nicht hoch? Beim Nachgucken, ja. Also ja. Das war schon insgesamt das war desolat. Also das klingt jetzt böse, wenn man die deutlich überlegene Mannschaft irgendwie im Herzen hat, aber war komplett desolat. Und ich finde, das macht Jena besser. Also ich war im Dezember bei unserem Auswärtsspiel im Jena. Ich finde, dass Jena gerade diese Kompaktheit in der Defensive deutlich besser kann, als das Potsdam kann. Sobald die ein Stückchen rausrücken, weil es ein bisschen offensiver wird, müssen die sofort Angst haben, dass es hinten scheppert, weil dann sich da Lücken auftun, wo die sie einfach nicht im Griff haben. Und das, finde ich, macht Jena doch deutlich kontrollierter.
Ja,
weil du das Spiel ja auch angesprochen hast, ja.
Ja, hätten wir natürlich gerne drüber gesprochen, aber müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Aber ja, man hat es halt so exemplarisch gesehen bei dem ersten Tor eben, das dann hinten total offen ist. Ja. Und dann natürlich ist es auch immer so ein bisschen, wenn du dann schon so weit hinten liegst, mental meldest du dich im Zweifel dann auch schon ab. Aber da war teilweise ja wirklich 0,0 Ordnung im 16er.
Das ist de facto so. Also auch wie Laura beim 2-0 frei zum Kopfball kommt und der lange Ball, der dann von Schieber reingeköpft wird, der dann wandert und da steht direkt eine Potsdamerin daneben und schafft es nicht hochzuspringen, um dieses Ding rauszuköpfen. Da waren so viele dabei, wo ich gedacht habe, ja, ich freue mich natürlich über das Tor, aber ich verstehe einfach nicht, warum das entstehen musste. Also das ist genau das, was du sagst. Und was ich auch nicht verstanden habe, das muss ich noch loswerden, ist, als Lüscher rot gekriegt hat, wieso setzt sie sich auf die Bank? Ist es nicht wie beim Männerfußball, dass man dann bitte in die Kabine direkt abmarschiert? Ich meine, die sind am Brentano-Bad nicht wunderschön, ja, mit so einem gekachelten Kreisklassen-Umkleideraum, glaube ich. Aber das habe ich irgendwie nicht rausbekommen. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie dann auch runter muss. Und sie hat sich dann einfach nur frustriert auf die Bank gesetzt. Ich dachte nicht, dass das geht.
Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich, die ich dir gar nicht so beantworten kann gerade. Aber als du das gesagt hattest, ja, da habe ich auch gedacht, irgendwie so, okay, ist ein bisschen merkwürdig, aber kann mir auch ein bisschen vorstellen, dass man dann denkt, naja, jetzt steht es halt schon 0-5 und Platzverweis sind wir mal nicht
das, also,
so doll.
Wenn man nicht päpstlicher, das war jetzt wirklich eine allgemeine Frage, jetzt nicht konkret wegen dieses Spiels oder weil es gegen uns war, sondern ich habe mich halt einfach gewundert, dass sie sich dann auf die Bank gesetzt hat. Das war ja nun mal keine Auswechslung.
Ja. Vielleicht weiß da ja jemand draußen von den Zuhörern oder Zuhörern Bescheid und kann das reinschreiben oder ich recherchiere gleich noch, während wir weitersprechen, noch ein bisschen nach. Ja, aber die rote Karte war ja gar keine Frage, ja, Notbremse. Ja. Und dann gibt's eben die glatte Rote, gerade mal eine halbe Stunde, nachdem sie eingewechselt worden ist oder was das war. Also in der Halbzeitpause war sie gekommen, ne?
Ja, genau.
Genau. Und
doppelt bitter.
Das war dann, also ich habe mir da wirklich auch gedacht, okay, Turbine, bitterer kann es eigentlich nicht kommen. Adriana, hast du irgendwas gesehen in Ansätzen, was so ein bisschen Hoffnung vielleicht machen könnte, dass man sagt, okay, das war jetzt Frankfurt und gut ist und irgendwie, da sind so ein paar Ansätze, wo man dran arbeiten kann?
Schwierig, vielleicht die erste Minute, aber wirklich, dann hört es halt wirklich auch schon auf, also da gab es gar keinen nichts von Aufbäumen und ich finde auch dieses, was man ja, selbst wenn man qualitativ eine Stufe drunter ist, kannst du trotzdem immer eine hohe kämpferische Leistung zeigen, aber da habe ich auch nicht gesehen, dass da irgendwie viel gefightet wurde, dass sie viele irgendwie gelbe Karten irgendwie da eingesteckt haben, das bleibt ja alles aus und da zweifelt man einfach, inwieweit das überhaupt, was soll denn da noch kommen, also ich finde es wirklich extrem schwierig und man wird sie natürlich so gönnen, aber es ist eben so.
Ja, es ist eben so. Und Frank, bevor wir uns jetzt noch weiter irgendwie den Mund fusselig regeln an einem Spiel, bei dem es ja nun wirklich so viel jetzt eigentlich nicht zu sagen gibt, außer
Turbine. Ich würde gerne lange über das Spiel reden, aber ich glaube, es bringt für die Zuhörer nichts. Ja.
Wie ordnest du das so als Frankfurter jetzt ein? Ist das ein Spiel, bei dem man wirklich was mitnehmen kann oder ist es halt, naja, erste gegen letzte, gar keine Gegenwehr, dann passiert sowas halt oder sagt man, nee, doch, das war genauso geplant auch und würden wir auch bei anderen Gegnerinnen so machen?
Ich glaube schon, dass natürlich geplant war, Potsdam deutlich zu distanzieren. Also das war mit Sicherheit von Nico der Plan, dass das so gelaufen ist. Ich glaube, eine wichtige Erkenntnis daraus ist, dass, hat Adriana ja auch gesagt, es wurde schon ein bisschen durchgetauscht, ja. Also es wurde auch ein bisschen Belastungssteuerung gemacht für den Pokal jetzt am Mittwoch und dann eben das Spiel in Wolfsburg, beide auswärts. Dass eben eine Nicole Anyomi erstmal ein bisschen geschont worden ist und dann noch ein paar Minuten gekriegt hat, um sich da ein bisschen einzugrooven, die sie ja nun mal hervorragend genutzt hat. Ich glaube, das war schon mal gut und dass kein Qualitätsverlust zu sehen war. Und insofern ist die Erkenntnis für mich, dass die Abläufe und offensichtlich auch die Laufwege so gut abgestimmt sind, dass auch die Spielerinnen, die reingekommen sind, die gut umgesetzt haben. Da habe ich jetzt nicht wirklich viel gesehen, wo ich dachte, oh mein Gott, was für ein Fehlpass-Fiasko oder sowas. Klar, wenn du die Räume hast und Potsdam da auseinanderspielst, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, wenn das mal ein Schritt mehr ist, das irgendwie zu kompensieren. Aber ich denke mal, letzten Endes war das jetzt ein Warmlaufen für die zwei wichtigen Spiele, die jetzt kommen. Klar, nicht nachgelassen, gnadenlos weitergemacht. Das kann jetzt positiv oder negativ sein. Das kann man sehen, wie man will. Aber wenn ich überlege, dass Gräfe und Wolter noch draußen gewesen sind zu diesem Zeitpunkt und noch gar nicht eingewechselt worden sind, dann ist das schon wirklich fast ein bisschen absurd. Und gerade wenn du dir auch Torschützenliste, Scorerliste und so weiter anguckst, wo Frankfurt alleine bei der Scorerliste die ersten drei Plätze belegt, dann zeigt es für mich, dass auch die zweite Garde definitiv da gut mithalten kann. Und das ist schon eine gute Erkenntnis, dass du sagen kannst, du kannst von der Bank eigentlich nehmen, wie du willst. Das ist ein guter 1-1-Ersatz und das Ding funktioniert einfach.
Mhm. dieser Kader von Frankfurt ist echt sau stark. Also Startelfwechsel hatten wir 4 drin, Veit, Riesen, Praschnika und Chiba statt Ehling, Volta, Greve und Anjomi. Und es ist einfach quasi kein Qualitätsabfall. Und hast du gerade sehr gut gesagt, das ist unglaublich beeindruckend und aus Frankfurterinnen Sicht natürlich sehr gut, dass man sich da eingrooven kann. Liegt euch da zu diesem Spiel noch etwas auf dem Herzen?
Ich glaube, da, wie gesagt, kann ich auch eine Stunde drüber sprechen, aber das ist es alles gesagt. Man kann nur wünschen, dass Potsdam irgendwie noch die Kurve kriegt.
Ja, und dass sie vor allen Dingen ja dieses Spiel so schnell wie möglich abhaken können. Es geht für Potsdam nicht in den Pokal, aber trotzdem mit einem recht kurzen Wechsel weiter. Am Freitag geht's nach Leipzig, anschließend dann gegen Freiburg zu Hause und dann nach Essen. Für Eintracht Frankfurt stehen interessante Spiele an. Wir haben es ja schon gesagt, am Mittwoch im Pokal gegen die Bayern. Pokal-Viertelfinale ist das in München. Danach geht's nach Wolfsburg und dann hat man 2 Heimspiele hintereinander in der Liga, wieder auch Essen und Freiburg. Fällt mir gerade auf, umgekehrt wie bei Potsdam da am Ende. Gut, dann haben wir als nächstes den Blick weiterhin gerichtet auf die Spitze. Denn ja, Eintracht Frankfurt punktet und tut richtig was für sowieso schon brutal gute Torverhältnis. Aber punktemäßig bleiben die Bayern mit dabei. Sie halten Schritt, gewinnen 3:1 gegen die TSG Hoffenheim. Ich fand es ein sehr interessantes Spiel, ein intensives Spiel vor allem. Die Hoffenheimerinnen, die machen früh klar, wie sie das Ganze angehen wollen, mit viel Druck und Pressing. Zunächst sind es dann aber die Bayern, die zu Chancen kommen. Gwin und Bühl vergeben diese Chancen allerdings noch in der ersten Viertelstunde. Und weil sie es eben nicht machen, machen es dann die Hoffenheimerinnen. Nach dem Lattentreffer von Hickelsberger bringt Dominika Grabowska die Hoffenheimerinnen in der 25. Minute in Führung. Das bringt den Hoffenheimerinnen erstmal ganz gut Selbstbewusstsein, übernehmen so ein bisschen das Zepter. Und mitten in diese stärkere Phase rein gleichen die Bayern dann aus. Clara Bühl nach Kopfballverlängerung von Pernille Harder trifft zum 1:1 und in der zweiten Hälfte geht's dann ähnlich unterhaltsam weiter. Laura Dick zeichnet sich mehrmals aus gegen Damjanovic und Bühl zum Beispiel nach gut 55 Minuten, aber auch die Hoffenheimerinnen kommen zu Chancen mit Melissa Kössler zum Beispiel. Allerdings merkt man dann doch, dass den Hoffenheimerinnen so die Kräfte ausgehen. Die Bayern machen immer mehr Druck. Es liegt wirklich lange in der Luft und kommt dann auch so in der 71. Minute. Alara Schädler trifft zum 2:1 und Harder macht dann in der 90. Minute noch nach einem Konter mit dem 3:1 den Deckel drauf. Adriana, war es denn so klar, deiner Meinung nach, wie dieses 3:1 möglicherweise glauben lassen könnte?
Nein, das fand ich nicht. Also erst hinten raus war das wirklich der Fall, da wo Bayern dann wirklich, fand ich, spielbestimmt war, aber bis dahin hat es halt erstmal sehr lange gedauert. Mich hat das Spiel tatsächlich erstmal ein bisschen so ein Flashback versetzt zur Hinrunde, da wo Bayern auch erstmal zurückgelegen ist, dieses wunderschöne Tor von Cerci, das gefallen ist, und dann haben sie nochmal das Spiel drehen können und dann 5:1 gewonnen. Man muss ja schon sagen, das ist so ein bisschen was sich durchs Bayern-Spiel diese Saison zieht, dass sie sehr häufig in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten und dann doch irgendwie schaffen, das Spiel zu drehen. Aber natürlich schon ein Manko, was andere Mannschaften bestimmt irgendwie mittlerweile herausgefunden haben, für sich nutzen wollen. In dem Fall hat es bei Hoffenheim eben nochmal geklappt. Mich hat sehr positiv überrascht, mit welcher Einstellung Hoffenheim in das Spiel reingegangen ist. Also man hat überhaupt nicht gesehen, dass die eben ja unteren Tabellen Mittelfeld aktuell angesiedelt sind und gegen den zweiten in der Tabelle aktuell spielen, sind sehr selbstbewusst aufgetreten und auch ganz am Anfang gleich hoch angelaufen. Hat mir extrem gut gefallen, wie sie auch sehr kompromisslos nach vorne gespielt haben. Und ja, auch gerade das erste Tor fand ich dann auch wieder Cerci tatsächlich, die das mit eingeleitet hat, natürlich auch dann so ein ins 1-gegen-1 gegangen, dann nochmal rübergelegt. Irgendwie landet der Ball dann bei Grabowska und die hammert den wirklich dann auch ins Tor. Also war auch zu dem Zeitpunkt, fand ich, absolut verdient.
Ja, und ich fand es dann irgendwie so ein bisschen, also weil das so verdient war, dieses 1:0, und sie ja danach eben auch noch weiter Druck gemacht haben und eben das Spiel mehr noch an sich gezogen haben, fand ich dann das 1:1 echt ziemlich überraschend. Wie haben die Bayern das denn hinbekommen? Das dann auch so zu drehen wieder?
Ja, also ich muss auch sagen, also vorher würde ich auch noch gerne also Laura Dick hervorheben, die wirklich ein super Spiel gemacht hat und ja auch hinten raus dann nochmal sehr viel gerettet hat. Aber ja, ich fand auch bei Bayern, die haben sich längere Zeit schwer getan, da irgendwie überhaupt sich riesige Chancen rauszuspielen. Ich erinnere mich da vor allen Dingen jetzt an die Chance von Gwynn, die einmal gefühlt übers komplette Spielfeld gerannt ist und sich da noch durchgesetzt hat, aber dann nicht das Tor getroffen hat. Aber sonst waren da lange Zeit Hoffenheim diejenigen, die die großen Chancen hatten. Und ich glaube, das erste Tor von Bayern war dann wirklich auch in gewisser Weise individuelle Klasse. Also wie Bühl da den Ball angenommen hat und dann gleich Volley abgeschossen hat. Also das, glaube ich, gelingt nur den wenigsten Spielerinnen in der ersten Liga. Ich glaube, das war dann ein großer Aspekt, der da mit reingespielt hat. Und da merkt man auch bei Bayern immer wieder, wenn dann das Tor fällt, dann läuft es auf einmal. Es gibt dann wieder so einen Push, aber es fühlt sich oft so an, als müssen sie sich erst wieder dran erinnern, was sie eigentlich können, was möglich ist. Und dann hauen sie wieder raus. Aber ja, es ist irgendwie so ein bisschen komisches Phänomen, aber es ist mir jetzt häufiger aufgefallen.
Ja, das stimmt. Frank, du nickst zustimmend?
Ja, perfekt zusammengefasst meines Erachtens, weil, also das war ja quasi ein Doppelpass von Gwynn und Damjanovic, dieses Ding. Weil sie hat im Grunde im Mittelkreis irgendwie den Ball rausgespielt, Damjanovic hat ihn reingeflankt und Gwynn hat ihn auch wieder abgenommen. Also das fand ich also ein grandioser Spielzug. Der hätte fast ein Tor verdient gehabt eigentlich. Und ja, genau was du sagst, also ich glaube, man hat da den technischen Unterschied gesehen und den Reifegrad in der Spielanlage, da gab es einen Unterschied. Gerade das 1:1 von Bühl war ja technisch überragend. Da gebe ich dir völlig recht, das können wahrscheinlich die wenigsten. Und Hoffenheim hat halt sein Heil in der Flucht nach vorne irgendwie im Angriff gesucht, weil sie so viele Verletzungen und auch so viele Ausfälle irgendwie haben, dass sie gefühlt übers Kollektiv kommen müssen. Was gut funktioniert hat am Anfang, aber wir haben ja auch sehr früh gesagt, als wir uns ausgetauscht haben, ob sie das durchhalten können über so eine lange Zeit, das ist wahrscheinlich eher ein bisschen fraglich, hat sich am Ende des Tages bewahrheitet. Und die erste Halbzeit war Hoffenheim schon absolut auf Augenhöhe, meiner Meinung nach.
Fand ich eben auch total. Und du sagst es ganz richtig, diese Flucht nach vorne sozusagen und übers Kollektiv kommen. Es hat wohl so eine kleine Krankheitswelle gegeben, sodass dann Michelle Weiß zum Beispiel gestartet ist, auch eine Rankin für Jill Janssens und Lisanne Kaut, Fabienne Dongus statt Vanessa Diem und Selina Cerci für Melissa Köstler gestartet ist. Also da ja ist wirklich was los gewesen. Wir hatten auch ein Bundesliga-Debüt. Napsuga Sinca, eine Ungarin, in der 84. Minute eingewechselt worden. Aber da war dann eben so ein bisschen der, wie soll man sagen, nicht der Drops gelutscht, aber so ein bisschen der Stecker vielleicht gezogen von diesem Tempo Flucht nach vorne Ding, was Hoffenheim da eben versucht hat. Aber eine Zeit lang hat es ja dann doch ganz gut funktioniert. Auf der Gegenseite fand ich aber, was mir total aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob euch das ähnlich geht, dass die Bayern vor allen Dingen über rechts natürlich immer wieder gekommen sind, aber da auch total viel Platz hatten. Wo man sich ja denken könnte, ja gut, kann man wissen, dass man die Seite ein bisschen stärken muss, irgendwie als Hoffenheim, aber da sind sie immer wieder durchgekommen.
Ja, mir ist aber auch tatsächlich die linke Seite vor allem aufgefallen, über, also Caro Simon, die Pässe, die sie nach vorne gespielt hat, also die fand ich sehr stark zum Teil, also immer diese so ein bisschen Bananenbälle mit so ein bisschen Effet, so genau, dass sie hinter die Abwehr kommen, wo auch so ist auch das 2-1 dann später entstanden, wo wir gleich wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Aber ja, die rechte Seite, ich meine, wir haben gerade schon von Gwynn geredet, die da rübergespielt hat, Damjanovic geschickt hat. Was mir, finde ich, noch also aufgefallen ist, was vielleicht ein Grund auch dafür sein kann, wie Hoffenheim sich da auch ein bisschen ja gut durchspielen konnte nach vorne, dass ja doch im Bayern-Mittelfeld ja seit dem letzten Spiel so ein bisschen eine Umstellung gegeben hat, weil ja Zadrazil und Stanway jetzt gefehlt haben, beziehungsweise Zadrazil ist jetzt wieder zurückgekommen. Und dass Lohmann und Ciotti natürlich da ja neue Rollen haben. Und da fand ich auch, also Lohmann hat mir offensiv sehr, sehr gut gefallen, aber ich fand, defensiv hat man trotzdem häufig noch gemerkt, dass zwischen Verteidigung und Mittelfeld noch so ein bisschen eine Art Lücke war. Und die, finde ich, hat Hoffenheim sehr gut nutzen können. Also da häufig die Stürmerin gesucht, die dann nochmal klatschen gelassen hat und eben diesen Raum genutzt und bespielt, um ja sich auch dann die Torchancen herauszuarbeiten.
Zadra ist hier eingewechselt worden in der 63. Minute, wenn ich das gerade nochmal richtig nachgecheckt habe, genau. Ja, aber das sind dann wahrscheinlich eben einfach auch so Sachen, Gewöhnungen, dass man mit bestimmten Spielerinnen das halt einfach mehr gewöhnt ist, dass dann da ein bisschen was vielleicht auch nicht so funktioniert. Du hast gerade eben angesprochen, das 2:1 von Alara Schädler, die mittlerweile nur noch Alara auf ihrem Trikot hinten stehen hat und auch in den sozialen Medien als Alara bezeichnet werden möchte. Aber ich habe extra auch mit Max nachgecheckt, dass das wohl, wenn man Schädler sagt, passt. Von daher, just to be clear. Genau, also will jemand von euch das Tor schildern oder ich schildere das und ihr sagt, was euch daran genauso gefallen hat?
Schieß gerne los.
Ja. Also Bühl gibt vom linken Flügel nach innen, wo Schüller wirklich ideal über den Ball steigt und eben Alara Schädler deswegen sicher steht und sicher einschieben kann. Das ist ein richtig, richtig schöner Vortrag auch nach vorne gewesen, eben die Hereingabe von Bühl und dann dieser, ich möchte fast sagen, Geniestreich von Lea Schüller.
Ja, also ich finde auch, das Tor sollte zu 90% Lea Schüller gehören. Also dass ich habe extra nochmal nachgeschaut. Also sie hat sogar diesen Schulterblick vorher noch gemacht, bevor sie ihn durchgelassen hat. Und natürlich stand Alara da auch in einer deutlich besseren Position. Man hatte, glaube ich, auch gar keine Gegenspielerin und konnte sich da deutlich mehr Zeit nehmen, auch mit dem starken linken Fuß dann einzuschießen. Ich finde, das ist auch so ein bisschen bezeichnend, das Tor. Also man vergisst häufig bei Lea Schüller, welche Qualitäten sie neben dem Toreschießen an sich hat und ist dann zu schnell dabei und sagt, ja, okay, sie hat vielleicht nicht so viele Tore geschossen, dass sie da ganz oben in der Torschützenliste mit dabei ist. Und ich finde, das sind eben Qualitäten, die dazugehören und die sie auch auszeichnen. Und sie hat ja dieses Tor dann eben quasi aufgelegt und später auch nochmal das 3:1 hat sie ja auch die Hereingabe zu Harder gegeben. Und das ist eben auch extrem wertvoll, eben nicht nur das Toreschießen natürlich, sondern auch die Vorbereitung beziehungsweise ja auch diese, dass man ja, die Mitspielerin gut einsetzen kann.
Das ist aber auch was mir bei Hoffenheim ein bisschen aufgefallen ist. Die haben sich immer sehr stark auf eine Seite auch fokussiert. Also sie haben nicht in der vollen Breite des Spielfelds gefühlt verteidigt. Ich hatte auch teilweise Szenen, wo ich gesehen habe, dass die mit 5, 7 Spielerinnen vorne draufgegangen sind. Und das ergibt natürlich dann zwangsläufig Lücken. Und wenn du dann den Ball halt in der Vorwärtsbewegung verlierst, hast du dann keine Chance mehr, wenn du so stark dich nach vorne orientierst. Also das war was mir bestimmt 2-3 Mal aufgefallen ist. Und ja, das war ein absoluter Geniestreich. Also Schüller sollte wenigstens einen Assist kriegen dafür, wenn sie ihr Tor schon nicht geben. Und von Sadra Ziel natürlich dann sensationell gemacht, weil und also gegen die Laufrichtung machst du als Torhüterin dann wahrscheinlich auch nichts. Aber eine Frage an dich, Adriana, weil du ja nun mal auch als Spielerin, sagt man das dann auch an? Also ruft die dann auch Zulass durch oder passiert das eher nicht?
Ich glaube nicht, dass es verbal irgendwie ausgedrückt wurde. Ich glaube, dass Schüller hat gesehen, dass da hinter ihr noch jemand kommt und hat sich dann in dem Fall darauf verlassen. Inwieweit das vielleicht im Training schon geübt oder schon passiert ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, da geht es dann auch eher um Raumbesetzung an sich, dass man weiß, da kommt da noch jemand und ist im Rückraum da. Und deswegen würde ich jetzt mal denken, sie haben sich nicht irgendwie abgesprochen, sondern hat sich darauf verlassen, dass dann jemand dort steht.
Hat geklappt.
Und der Schulterblick nicht zu vergessen. Also,
ganz wichtiges Element.
Ja, genau. Absolut. Beim Abbiegen und beim 2:1, Schulterblick.
oder überhaupt bei Angriffen Schulterblick mit reinnehmen. Genau, wir haben noch Debüts auch bei den Münchnerinnen zu verzeichnen. Momoko Tanikawa, 19 aus Japan, und Ariana Caruso, die ehemalige Kapitänin von Juventus Turin, haben ihre Debüts jeweils gegeben. Gibt es zu diesem Spiel von euch noch etwas zu bewundern oder kritisieren? Ansonsten, ja, Frank guckt, holt Luft.
Also es war einfach so, dass in der 70. Minute am Ende des Tages passiert ist, was wir gedacht haben. Da ist Hoffenheim so ein bisschen auseinandergefallen gefühlt. Mhm. Weil sie schon sehr viel investiert haben. Also gefühlt war ja der Matchplan von Hoffenheim, wir müssen so früh wie möglich richtig intensiv draufgehen und möglichst einen Puffer schaffen, damit das, was letztlich passiert ist, nicht passiert. Hat jetzt so nicht geklappt, aber ich glaube, für alle, die noch gegen Hoffenheim spielen, ist das mit Sicherheit etwas, was man sehr genau beäugen muss, dass man da nicht in eine Falle reinläuft, wenn man gegen Hoffenheim spielt am Anfang. Die Bayern konnten das jetzt noch wegmoderieren und einfach genug Tore schießen, das wird aber auch nicht jedem gelingen.
Nee, das wollte ich nämlich genauso auch sagen, dass das, dass ich finde, dass dadurch... Nee, hier Gedanken lesen. Wir sind auf jeden Fall verbunden. Dass das auf jeden Fall was ist, wo Hoffenheim, ja, also was Hoffenheim sich mitnehmen kann und weswegen ich dieses Spiel wirklich als gar nicht so eine Niederlage, irgendwie, es klingt richtig dämlich, aber gar nicht so deutlich eine Niederlage sehe für Hoffenheim, sondern eher wirklich, ey, ja, vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung. Man erwartet dann nicht, dass man so gut mit den Bayern im Zweifel mithält und so, ja, recht lange führt und, ja, sich so gut anstellt. Und deswegen finde ich, es ist echt, wie du auch schon meintest, andere Teams werden sich da ein bisschen mehr die Zähne ausbeißen. Als nächstes ist das für die TSG Hoffenheim. Die haben eine richtig harte Woche. Jetzt gegen die Bayern gespielt, im Pokal geht's am Mittwoch gegen Wolfsburg. Dann geht's am Wochenende in der Bundesliga gegen Leverkusen. Also direkt mal die Top-Teams da vor der Brust. Und danach geht's nach Bremen und dann wieder Köln zu Hause. Für die Bayern geht's im Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Das ist ein Heimspiel. Dann haben sie noch ein Heimspiel gegen Werder, wieder in der Bundesliga. Und danach geht's auswärts nach Köln. Und dann haben wir am 14. März auch schon das Spiel gegen den VfL Wolfsburg für die Münchnerinnen in München. Dann diesmal. Und wenn wir gerade bei Wolfsburg sind, dann schauen wir uns doch mal Wolfsburg auch an, würde ich sagen. Die Wolfsburgerinnen haben am Freitagabend gespielt gegen Köln. Und ich nehme es mal vorweg, wir hatten jetzt, ne, dass sowohl Bayern als auch Frankfurt weiterhin punktgleich sind und da eben gepunktet haben. Die Wolfsburgerinnen lassen Punkte und lassen damit eben Frankfurt und Bayern ein bisschen weiter vorausziehen. Wir ja starten mal rein mit den Startelf-Änderungen hier bei Köln, denn das ist echt wild gewesen für Köln, die ja im Vergleich ihr erstes Spiel gemacht haben in diesem Jahr 2025, erstes Ligaspiel, was ich echt wild finde auch. Im Vergleich zum Testspiel also gegen Frankfurt, was das letzte Spiel war, hat es enorm viele Wechsel gegeben. Imping, Vogt, Zima, Leimstoll sind gestartet, statt Matisiak, Cordes, Beans und Delabre. Wolfsburg ist mit der gleichen Elf gestartet wie beim 3:0 gegen Jena. Wie gesagt, 0:0. Trotzdem ein sehr spannendes Spiel, wie ich finde, das sich vor allen Dingen im Mittelfeld abgespielt hat. In der 7. Minute hatte Lynette Behrenstein die Chance auf die frühe Führung, brachte aber allein vorm Tor den Ball nicht an Kölns neuer Torhüterin Aurora Mikkelsen vorbei. Erst in der 33. Minute gab es dann den nächsten Aufreger. Jule Brandt ging von links in den Strafraum und schob quer rein. Laura Vogt fälschte fast ins eigene Tor ab. Stattdessen gab es Ecke, die dann nichts eingebracht hat. Aber auch Köln hatte Chancen. Annike Borbe musste zum Beispiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Schuss von Dora Zeller gerade so noch an die Latte lenken. In der zweiten Hälfte dann war unter anderem Svennis Jons dort hier mit dabei, gemeinsam mit Ella Pedemors eingewechselt worden. Und die haben wirklich ganz gut Schwung reingebracht. Vor allem Behrenstein immer wieder ja vorausgeschickt und die Chancen haben sich dann gehäuft. Behrenstein, Hut mit einem Freirückzieher, Pop mit dem Pfosten, Jons dort hier mit dem Pfosten, alles so zwischen der 50. und 60. Minute. Aber eben auch immer wieder Mikkelsen. So auch in der Nachspielzeit nochmal Freistoß Wolfsburg, Mikkelsen lenkt den Ball an die Latte. Es bleibt beim 0-0. Wir haben noch zwei Aufregersituationen, über die wir definitiv noch ein bisschen diskutieren werden. Für eine dieser Aufregersituationen hat dann Tommy Stroth auch mal die gelbe Karte gesehen, weil er sich so aufgeregt hat. Jedenfalls war das jeweils in der 65. und 73. Minute ein mutmaßliches, mögliches Handspiel im Strafraum, einmal von Vogt und einmal von Hechler. Allerdings gab es beide Male keinen Pfiff. Wie gesagt, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Vorher aber noch, ja, Frank, an dich die Frage. Dass der VfL Wolfsburg hier keine Punkte geholt hat, das lag ja eben nicht nur an diesen nicht gegebenen Strafstößen.
Also für mich ist der Hauptgrund, den ich da ausmache, ganz klar Mikalsen. Was die für ein Spiel abgeliefert hat, direkt mal aus der Null heraus auf 100, war ja wirklich unfassbar. Was die alles gehalten hat, weggehalten hat, absolut souverän, super Strafraumbeherrschung. Das war ein absolutes Topspiel, was sie da abgeliefert hat. Ich meine, Köln, neue Trainerin, neue Torfrau, hat offensichtlich beides schon mal direkt gefruchtet.
Hast du da, habt ihr beide da was erkannt, wo ihr sagt, oh ja, hier Britta Karlsson, die hat da richtig gut was schon angegangen, bis auf jetzt eben die neue Torhüterin?
Ich finde auch, sie hat einfach extreme Stabilität in die in das Kölner Spiel reingebracht. Also ich fand, gerade dafür, dass Köln ja jetzt das erste Pflichtspiel 2025 gemacht hat, sind sie extrem gut gestartet. Also die erste Halbzeit fand ich über weite Strecken wirklich auf Augenhöhe mit Wolfsburg. Also hätte man vielleicht auch nicht gedacht, dass man den Satz sagen würde vor dem Spiel. aber sie hatten extrem gute Chancen auch schon von Anfang an. Es war erst in der zweiten Halbzeit, fand ich, da, wo Wolfsburg dann wirklich angefangen hat, wirklich wo Einbahnstraßen Fußball zu spielen. Und da, wie angesprochen, war es dann wirklich Mikalsen, die dann extrem viel, dann noch rausgeholt hat oder auch die Latte Aluminium, was nicht alles geholfen hat. Aber ich fand, dass auch dann am Schluss Köln gut gestanden ist und gerade bei Standards, und da zähle ich vor allen Dingen auch Jonsdottir-Einwürfe dazu, wirklich es geschafft hat, dann irgendwie das doch raus zu verteidigen. Aber ich fand, Mikalsen hat wirklich einen großen Anteil dabei gehabt, weil sie wirklich extrem gute Strafraumbeherrschung hatte, auch gegen Pop, da wo sie dann 1 gegen 1 dann wirklich in Kopfball Kontakt gegangen ist. Und das ist einfach extrem stark gewesen, dieses Spiel von ihr.
Ja, ich weiß nicht, habt ihr danach, bei Instagram hat der 1. FC Köln selber auch ein Interview sozusagen mit ihr danach dem Spiel veröffentlicht und ich fand das sehr cool zu sehen, weil das auch im Interview total so rüberkommt, ihr Selbstbewusstsein, dieses Standing, was ja diese Selbstüberzeugung auch auf so eine angenehme und coole Art und Weise auch, wie sie da ankommt, ja, hier, ich bin hier, ich mach das und genauso ist sie eben auch aufgetreten im Tor dann und wie du meintest, ja auch im 16er, da diese Strafraumbeherrschung, unfassbar, ihre Reaktion teilweise auch und ich glaube wirklich, die kann echt ein Gamechanger sein für Köln.
Also sehe ich ganz genauso. Zumal die Mannschaft ja auch gezeigt hat, dass sie es durchaus verdient hat, da unten nicht allzu lange zittern zu müssen, ja, sondern irgendwie Jena und Potsdam in ihrem Elend da unten alleine zu lassen. Also das Potenzial ist definitiv da, auch kurz vor der Pause hat man es ja gesehen, weil da Borbe ja nochmal ordentlich geprüft worden ist, als dann, ich glaube, nach der Ecke war es, Zeller dann sich dreht und aus dem spitzen Winkel dann aufs Tor hält. Das hat Borbe ja gerade so verhindert, das Tor. Stell dir mal vor, die Kölnerinnen gehen dann noch in Führung. Wobei ich dann die Befürchtung hätte, dass Wolfsburg dann einfach so viele Gänge zulegt, dass sie niederrennen. So können die Kölnerinnen natürlich das Glück der Tüchtigen irgendwie für sich verbuchen, weil ja klar, nochmal einen schönen Freistoß an die Latte und der eine Kopfball mit gefühlt 800 Kilometern von Pop dann an Pfosten, das ist natürlich dann auch Pech für Wolfsburg, das sie dann gehabt haben und also ganz klar, diese Einwürfe von Jonsdottir, das sind Freistöße, also das sind ja keine Einwürfe. Das sind ja also wirklich harte Standards. Also schon nicht schlecht. Ja. Und Bernstein war stark engagiert, hatte halt ein bisschen Pech im Abschluss, sonst ist sie ja doch deutlich treffsicherer. Es hat halt auch nicht hundertprozentig funktioniert. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass dann irgendwann Frust aufkommt, wenn du eine Mikalsen da hinten hast, die du einfach nicht überwinden kannst. Es ist so.
Ja. Ja, und andererseits denke ich mir halt auch, wenn dieser erste Schuss da von Behrens dann reingegangen wäre, dann würden wir wahrscheinlich über ein ganz anderes Spiel reden. Absolut. Und da erstmal durch so eine Phase durchkommen und dann eben in diese ja doch recht zähe Mittelfeldphase sozusagen gekommen. So vor allen Dingen in der ersten Hälfte eben, wo das wirklich sehr, sehr viel im Mittelfeld war, auch ziemlich viele Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Aber da holst du dir als Kölnerin dann wahrscheinlich sehr viel Selbstbewusstsein auch raus und dann noch so ein starker Rückhalt mit Mikkelsen. Und dann kommst du eben auch selber immer mal wieder zu Chancen und siehst natürlich dann auch, wie Wolfsburg wiederum die Möglichkeiten vergibt. Du hast jetzt, Frank, gerade Anneke Borbe schon angesprochen. Ja, seit dem letzten Spieltag fix die neue Nummer 1 bei Wolfsburg. Auch mitbegründet durch eine Systemumstellung, Fünferkette, Dreierkette. Wie gefällt sie euch so? Frank, fangen wir mal mit dir an. Du hast schon gesagt, guter Reflex an der einen Situation, aber so insgesamt gesehen?
Sie hat eigentlich ja gar nicht so viele Chancen gehabt, sich auszuzeichnen, weil so viele Torszenen hatte Köln dann ja am Ende des Tages nicht. Die waren ja sehr stark in der kompakten Verteidigung. Im Angriff waren sie ja einfach auch nicht zwingend genug. Aber das, was sie gezeigt hat, war absolut in Ordnung. Ich meine, es ist natürlich für Merle ein hartes Ding, dass sie jetzt nicht nur aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, sondern jetzt dann auch noch in Wolfsburg auf die 2 ist. Ich glaube, das ist für Merle das größere Problem. Ich glaube, Borbe hat sich da nichts vorzuwerfen und die macht einen guten Job.
Adriana, wie siehst du das?
Ich sehe es ähnlich. Also sie hatte auf der Linie nicht so viel Möglichkeiten, sich auszuzeichnen, aber man hat gesehen, dass gerade gegen Ende in der zweiten Halbzeit wurde sie sehr in das Aufbauspiel von Wolfsburg mit einbezogen. Gerade natürlich auch, weil Köln da extrem tief gestanden ist, war dann eigentlich wieder so, also die Innenverteidigerin hat sie gespielt, war ja sogar glaube ich, ganz am Schluss noch mit dem Strafraum war dann im direkten Torhüter-Duell, fand ich auch ganz cool. Wäre dann fast auch an den Ball gekommen, also das wäre es ja noch gewesen, wenn sie das Tor gemacht hätte. Aber fand also ansonsten ihre Leistung stabil, wird sich aber in den nächsten Spielen mit Sicherheit noch spätestens gegen Frankfurt dann nochmal mehr auszeichnen müssen.
Oh ja, da bin ich auch wirklich... Ja, werden wir sehen am Mittwochabend dann. Aber ja, das ist irgendwie was, was auch sehr typisch für Anneke Borbe ist und dann irgendwo auch so ein bisschen typisch bremerisch. Da hatte ich ja vor ein paar Jahren halt noch ein bisschen genaueren Blick auf sie. Das war damals schon zu sehen, dass sie sehr, sehr gut mitspielt, einfach auch dann im Aufbau und zur Stelle ist, sage ich mal so. Und ich musste auch sehr lachen, als sie dann bei den letzten Aktionen noch irgendwie mit in den Strafraum mitgegangen ist und dann da wirklich nochmal dieses direkte Duell auch gegen Mikkelsen hatte, wo sie so gerade so nicht an den Ball rangekommen ist. War auf jeden Fall schon ganz cool. Ich guck gerade mal, ob hier noch was bei mir mit auf dem Zettel steht. Genau, wichtig noch bei
das
Köln.
Das Handspiel.
Bitte?
Das Handspiel haben wir, glaube ich, auch noch nicht diskutiert.
Oh Gott, stimmt, da waren wir jetzt auch noch gar nicht, um Himmels Willen. So,
du hattest aber vorher die Gelbe für Stroth schon angesprochen.
Ja, genau. Okay, ja, wow, jetzt war ich gerade schon mit dem Kopf Stücke weiter nach vorne. Genau, die Handspiele hatten wir ja angedeutet kurz in der 65. und der 73. Minute. Einmal Hechler, einmal Vogt. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich verstehe die Wut von Alex Popp. Ich verstehe die Wut von Tommy Stroth sehr. Beim ersten Handspiel könnte man noch so ein bisschen sagen, ja, das war relativ nah an der Grundlinie, Laura Vogt, die da erst mit dem Oberkörper hingeht und der Ball springt dann eben von ihrem Körper an den Oberarm. Deswegen, ja, Regel sagt, dann ist es halt nicht zu ahnen. Aber das zweite Handspiel, fand ich, war dann doch auch sehr deutlich von Hechler und finde, da hätte es einen Strafstoß geben müssen.
Also von meiner Seite kann ich es kurz machen, da bin ich komplett bei dir. Das erste habe ich auch erst gesagt, nein, dann tendiere ich aber selbst bei dem so ein bisschen zu ja, aber bei dem zweiten bin ich eigentlich bei dir. Das hätte man mit einem war wahrscheinlich als Elfmeter gesehen.
Ja.
Beim zweiten gehe ich auch so mit. Beim ersten fand ich, hat Vogt da sogar den Arm dann noch weg oder so nach hinten bewegt. Deswegen fand ich, ja, es ist halt extrem schwierig, weil die Schiedsrichterinnen sehen ja noch, die haben keine Zeitlupe, können nicht, dass sich die Szene nochmal anschauen. Deswegen interpretieren sie es so, wie sie es in dem Moment gesehen haben. Und ich glaube, da hatten wir schon einige Situationen in der Frauen-Bundesliga, da wo es noch deutlicher war, was nicht heißt, dass es nicht genauso schlimm ist. Klar, in dem Fall wäre es wahrscheinlich spielentscheidend gewesen. Den zweiten hätte man geben müssen wahrscheinlich. Den ersten, fand ich, war richtig, die richtige Entscheidung.
Ja, ich weiß nicht. Also Naomi Breyer war die Schiedsrichterin da und ich bin auch immer dabei, Schiedsrichterinnen zu verteidigen, weil, wie du sagtest, ey, die sehen es halt nicht nochmal in der Wiederholung und wie auch immer. Trotzdem finde ich echt, also das waren so eine deutlichen Sachen. Und ich finde auch klar, wenn die Regel dann ist, ja, der Ball springt vom eigenen Körper dann an den Arm halt ab, dann ist es kein ahnbares Handspiel. Ich finde trotzdem, das war so eindeutig. Das hätte auch da eins geben können, wenn nicht müssen. Und verstehe dann eben auch, ich fand das echt krass zu beobachten, wie dieses Aggressionslevel gestiegen ist bei den Wolfsburgerinnen, vor allen Dingen eben bei einer Alex Popp auch. Das war wirklich sehr genau zu beobachten. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt so, wie ich ja eingangs auch schon gesagt habe, es lag nicht nur an den nicht gegebenen Strafstößen, dass Wolfsburg dieses Spiel nicht gewonnen hat. Die hatten so viele Möglichkeiten, da ihre Tore noch zu machen, haben sie nicht gemacht. Deswegen 0-0. Und dann, ja, ist es sehr, sehr ärgerlich, dass da nichts gegeben worden ist, aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeiten hat es genug gegeben.
Also das mit Alex Popp habe ich mir auch aufgeschrieben, die wirkte immer frustrierter, je weiter das Spiel dann halt voranging, weil sie auch gemerkt hat, dass sie irgendwie den Ball nicht in den Kasten kriegen. Mhm. Und da bin ich dann schon bei dir. Am Ende, Chancen hatten sie mehr als genug. Angefangen, wie gesagt, mit der Chance von Bernstein. Aber mal ganz im Ernst, dieser Seitfallzieher von Hute war schon auch sehenswert, oder?
Der war sehr sehenswert. Aber ja,
Mikkelsen hatte was dagegen.
Ja, aber das war für mich die spektakulärste Szene des Spiels tatsächlich. Erst, wie gesagt, dieser ewig lange Einwurf, dann die Hinterkopfverlängerung von Popp, dann haut Hut das Ding aufs Tor und Mikkelsen hält. Ich glaube, das ist sinnbildlich genau die Szene, die das ganze Spiel letzten Endes zusammenfasst. Ja,
ja, stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht. Und weil du jetzt die Onstadt hier schon so öfter mit angesprochen hast, sie und Pedemors würde ich auch wirklich nochmal hervorheben, weil die beiden bei Wolfsburg wirklich nochmal gut Schwung reingebracht haben nach der Halbzeitpause, weil die erste Hälfte da ja wirklich doch sehr, sehr zäh dann phasenweise war. Bei Köln würde ich auch nochmal Laura Vogt hervorheben, die einerseits, na klar, mit diesem Handspiel bisschen Bauchschmerz gemacht hat, sagen wir es mal so. Und am Anfang auch, welche Minute war das, wo sie von Jule Brandt den Schuss fast ins eigene Tor abgefälscht hätte. Aber ansonsten, fand ich, hat die so ein gutes Spiel auch gemacht. Hundertprozentige Zweikampfquote, wenn ich richtig gesehen habe. Und irgendwie echt immer wachsam. Das war beeindruckend.
Also Vogt habe ich mir auch positiv aufgeschrieben. Zum Ende der ersten Halbzeit, insbesondere als Wolfsburg nochmal zugelegt hat, war sie auch ständig genannt, weil sie irgendwie in diesen letzten Pass reingegrätscht ist. Und ich meine, das mit Brandt war in der 32. habe ich mir zumindest aufgeschrieben, wo das dann so knapp am Tor vorbeiging. Ne?
Ja, genau. Ja. 33. habe ich bei mir stehen. Aber
ja. Lass uns darüber nicht streiten.
Sind da nicht so dramatisch. Nee, aber bei Köln an sich finde ich wirklich, die können auf die Defensive bauen, offensiv immer noch. Da waren auch so ein paar ungenaue Pässe mit drin, ein paar Läufe, die nicht so ganz gepasst haben, fand ich. Da gibt's auf jeden Fall noch genug zu arbeiten, aber so eine stabile Defensive ist schon mal gut. Bitte an der Stelle, Adriana Achczynska, die verletzt ausgewechselt worden ist. Bitte an der Stelle und ansonsten wirklich, ja, Punktgewinn für Köln, anders können wir es nicht sagen. Für die Kölnerinnen geht's weiter am Wochenende gegen Essen, auswärts. Dann geht's nach Freiburg, dann gibt's die Bayern zu Hause und danach geht's zu Hoffenheim. Wolfsburg spielt im Pokal gegen Hoffenheim, da in Sinsheim, dann zu Hause gegen Frankfurt, dann geht's nach Leipzig und nach München und danach steht die Champions League an, gegen Barcelona geht's da für die Wolfsburgerinnen. Das hatten wir ja am Wochenende nämlich auch noch, die Auslosung da der Schlussphase. Die Bayern, für die geht's da auch weiter gegen Olympique Lyon im Viertelfinale der Champions League. Eben. So, dann machen wir weiter mit dem letzten noch verbleibenden Team da an der Spitze in der Tabelle. Wolfsburg lässt Punkte, halb so wild, wenn wir nach hinten gucken, nämlich weil Leverkusen auch unentschieden gespielt hat, also auch Punkte lässt und sich da eben nicht vorbeimausert an den Wolfsburgerinnen. Gegen die SGS Essen hat es ein 1:1 gegeben. Die SGS, die hat schon früh zwei Ecken rausgespielt, überrascht Leverkusen da fast ein wenig, von denen selbst relativ wenig Impuls erstmal kommt. Die achten da eher auf Fehler der Essenerinnen und einen solchen nutzen sie ganz gut aus, sodass Christine Kögel in der 7. Minute schon zur ersten Torannäherung kommt, aber knapp daneben schießt. 10 Minuten später kommen die Essenerinnen mit Porcella und Elmasi in den 16er. Turani stellt sie aber wirklich sehr gut und dann kommen wir so langsam ins Leverkusener Übergewicht, würde ich mal so sagen. Denn vor allen Dingen um die Halbstundenmark rum haben wir Chancen um Chancen. Kehra nach einem Einwurf, Levels aus der Distanz, Merino Gonzalez fast auch mit dem Fallrückzieher, wie wir es bei Svenja Huth hatten. Für Essen ist es dann Vanessa Fürst, die Repol prüft, die da erst noch hält in der ersten Halbzeit. Und kurz vor der Halbzeitpause ist es nochmal Ramona Meyer, die allein in den 16er geht, sich den Ball aber zu weit vorlegt. Mit 0:0 geht's also in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel dauert's keine 10 Minuten, da klingelt's. Kopfball Beke Sterner nach Vorarbeit Kowalski. 1:0 also für Essen. Eine Viertelstunde später allerdings in der 68. Minute gleich dann Delise Boboy aus, auch nach einer Ecke. Kurz ausgeführt kommt dann die Flanke von Janu Levels. Boboy hält den Fuß hin und trifft direkt zum 1:1. Dabei bleibt's auch, es geht hin und her, aber Treffer fallen keine mehr. Frank, so insgesamt gesehen, wer muss sich hier an dieser Stelle mehr ärgern und wer kann sich mehr freuen, dass man Punkte verloren bzw. einen geholt hat?
Also ich glaube, das hat man auch im Schlusspfiff gesehen, ehrlich gesagt. Auch wenn das jetzt sehr weit vorausgreift. Die Essenerinnen haben sich sehr gefreut, die schienen sehr erleichtert zu sein. Es fühlte sich für die, zumindest von der Körpersprache her, eher wie ein Punktgewinn an. Und ich glaube, Leverkusen hat eher Punkte liegen lassen. Weil klar, Essen, das haben die Leverkuserinnen ja auch, oder der Coach von Leverkusen ja auch vorher gesagt, es ist natürlich für die ein bisschen so ein Überraschungspaket gewesen, weil das Spiel Köln gegen Essen nun mal ausgefallen ist, wird ja jetzt morgen nachgeholt. Und dadurch hatte ja auch Wolfsburg das Problem, dass sie von Köln irgendwie so gar keine Standortbestimmung gesehen hat. Und so wenig hat Leverkusen eine jetzt für Essen gehabt. Und ich finde, Essen hat das sehr, sehr beherzt gemacht. Und das 1:0 von Essen war auch ein wunderschön rausgespieltes Tor, weil sie ja dann sehr nachgesetzt haben, nachdem die Leverkusenerinnen einfach diesen Angriff von Essen nicht sauber wegverteidigt haben und dann direkt die Chance kam. Und das war ein wunderschönes Tor. Also das alleine. Und da hat man schon gemerkt, dass das Leverkusen echt geärgert hat. Weil was ich schon so für ein Gefühl hatte, das Essen zwar gut mitspielt, aber von der Qualität ein bisschen limitierter war als Leverkusen. Also Leverkusen hat viel mehr Potenzial, was sie da auf den Platz bringen können und hat's nicht abgerufen gefühlt.
Nee. Das fand ich auch irgendwie sehr gut zu beobachten. Ich finde aber auch, dass Essen den Leverkusenerinnen das sehr schwer gemacht hat, dieses Potenzial abzurufen. Die sind da echt sehr wachsam gewesen, haben auch teilweise richtig hoch angelaufen. Vor allen Dingen Lilly Porcella, die da irgendwie in der 3. Minute direkt eine Ecke auch provoziert hat. Also sie haben es den Leverkusenerinnen da auch nicht so wahnsinnig einfach gemacht, die Essenerinnen.
Wobei aber Leverkusen auch, ich sag mal, es versäumt hat, was zu tun, was sie dann später gemacht haben. So ab der 60. hat Leverkusen deutlich, oder 68., 70. so, hat Leverkusen nochmal einen richtigen Gang zugelegt. Das hat man richtig gemerkt, dass die viel engagierter sind, dass die viel früher draufgegangen sind, viel höher gepresst haben. Ich habe nicht verstanden, warum sie das nicht früher gemacht haben. Offensichtlich haben sie befürchtet, dass Essen sie dann auskontert. Ich meine, Möglichkeiten gab's ja, aber die waren jetzt auch nicht so deutlich, dass man gesagt hätte, Mensch, das ist jetzt eine riesen Kontergefahr. Wenn Leverkusen das früher draufgegangen wäre und Essen mehr gestört hätte, hätten die auch ihre Chancen nicht so sich erspielen können, meines Erachtens. Und von daher, glaube ich, war das von Leverkusen eher ein Problem in der Taktik, wären die deutlicher draufgegangen und hätten früher Essen unter Druck gesetzt, hätten die auch mehr Torchancen rausspielen können.
Mhm. Ja, ich fand wirklich, das hat man auch so ein bisschen gesehen, dass sie so fast ein bisschen überrascht waren, ne? Mhm. Davon, wie Essen das Ganze angeht und dass sie so ein bisschen gebraucht haben, da so die Balance zu finden zwischen eben, okay, wir wollen uns keinen Konter fangen, so wie es dann in der 43. Minute fast passiert wäre, wo Meier sich dann eben ja den Ball zu weit vorgelegt hat. Aber ansonsten hat es wirklich so ein bisschen zögerlich gewirkt bei Leverkusen, in der Tat. Die haben sich viel über die rechte Seite auch da nach vorn gearbeitet. Da sind recht viele Flanken reingeflogen gekommen, ne?
Ja. Man muss Essen halt aber auch schon attestieren, dass sie sehr giftig waren. Also die waren wirklich willens, was dagegen zu setzen und sind in die Zweikämpfe. Sie haben die meisten zwar nicht gewonnen, aber sie haben trotzdem immer frühzeitig gestört. Exemplarisch für mich, 83. Minute, die wollten dann das 1:1 unbedingt halten, weil man auch schon das Gefühl gehabt hat, Leverkusen ist näher am 2:1 als Essen. Mhm. Als Purcella dann halt wirklich so richtig giftig reingegangen ist und irgendwie gefühlt nochmal so rausgetreten hat, wo ich mir sage, ja, die wollten das auch mit Zähnen verteidigen, dieses 1:1. Und deswegen nochmal zu deiner Eingangsfrage, ich glaube, Essen hat eher einen Punkt gewonnen.
Ich finde aber ehrlich gesagt irgendwie auch so ein bisschen, also klar, wenn man von vorne reingeht, so Essen gegen Leverkusen nach dieser echt unglaublich guten Saison bis dahin, die müssen das gewinnen, alles andere ist echt fast schon unangenehm, sagen wir es mal so. Und nach dem Spiel aber finde ich, weil Leverkusen halt die Chancen, die sie hatten, nicht so genutzt haben und Essen echt viel getan hat, angelaufen ist. Wir haben es gesagt, die waren giftig wie nix. Ich finde, die hätten sich da auch noch mehr verdient. Also ich habe mir die Frage eben gestellt, weil zwischendurch hat sich's fast angefühlt, als wäre das eher ein gewonnener Punkt noch für Leverkusen gewesen. Aber kann auch sein, dass ich da irgendwie ein bisschen einen schrägen Blick drauf hatte.
Also ich hatte das Gefühl, dass Essen im letzten Drittel die Qualität fehlt und Leverkusen im letzten Drittel eher die Genauigkeit. Weil sie technisch irgendwie auch in dem Spiel nach vorne, auch wenn es dann drum ging, Passstaffetten irgendwie aufzubauen, hatte ich das Gefühl, dass Leverkusen schon technisch gezeigt hat, dass sie Essen da was voraus haben. Aber Essen hat sie halt im letzten Drittel gnadenlos weggebissen. Und von daher, ich finde die Punkteteilung völlig in Ordnung. Ich habe mir auch aufgeschrieben, das ist ein verdienter Punktgewinn für Essen und eine gerechte Punkteteilung. Leverkusen hat bei Weitem nicht das gezeigt, was sie eigentlich können. Was sie zum Beispiel in Frankfurt gezeigt haben, bei dem 3-2 von uns. Ich meine, guck dir das mal an. Die sind zweimal, haben die den Rückstand ausgeglichen, was die da für eine Qualität auf den Platz gebracht haben. Und irgendwie haben sie Essen entweder unterschätzt oder sie haben kein Mittel gefunden.
Ja, und vermutlich auch einfach, also ne, unterschätzt, nicht gewusst, weil, wie gesagt, ne, so das letzte Spiel war ein Freundschaftsspiel gegen Gütersloh, so in diesem Jahr. Und davor halt wirklich lange, lange gar nichts. Deswegen, glaube ich, war das auch echt schwierig einzuschätzen überhaupt, was erwartet uns hier, was wir ja auch schon gesagt hatten. Ich fand bei Leverkusen Delis Boboi eingewechselt worden, der 59. unfassbar gut. Die hat so viel Schwung mit reingebracht, auch Caroline Kehrer da über die Außen dann im Zusammenspiel. Das hat richtig, richtig gut ausgesehen. Boboja eben mit dem Treffer und auch mit Chancen, mit Vorlagen für Chancen. Das war echt, macht Spaß, ihr zuzugucken.
Ja, unterschreibe ich.
Alles klar. Ja, ansonsten hast du noch etwas auf dem Zettel, auf dem Herzen zu diesem Spiel?
Nein, für mich haben wir alles gesagt. Ich fand die Zuschauerzahlen ein bisschen schräg. Also selbst in Hoffenheim waren gefühlt fast 3000 Zuschauer, was, glaube ich, halt auch dran liegt, wenn Bayern kommt, ist das Stadion halt immer etwas voller als sonst. Aber dass die nur auf 723 Zuschauer gekommen sind, das fand ich fast ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil das den Saisonverlauf von Leverkusen so überhaupt nicht wiedergibt.
Gar nicht. Ich finde es so, so traurig auch. Also einerseits klar, Leverkusen insgesamt bei den Männern jetzt halt durch die Meisterschaft sehr viel ins Stadion gezogen. Und eigentlich müsste man ja sagen, ey, die Frauen, die spielen auch so eine geile Saison. Aber da kommt halt nicht wirklich was an. Das ist unglaublich traurig. Ich weiß auch, bei meinem Podcast, beim Frauenfußball-Podcast, da hat er auch mal tatsächlich ein Leverkusen-Fan uns geschrieben, die mit einer Gruppe von Freunden auch regelmäßig hingeht und sich aber selber auch fragt, wieso ist denn das hier so leise und so ruhig und so wenig los? Also, ja. Ist ja. Sehr, also, sehr schade.
Das war einfach noch was mir irgendwie so ein bisschen komisches Gefühl gegeben hat, wo ich dachte, Mensch, selbst alle anderen kriegen fast 3000 Leute ins Stadion und da verirren sich irgendwie nur 700 Leute hin. Das fand ich jetzt sehr, sehr schade, ehrlich gesagt.
Ja. Vor allen Dingen, da können wir noch nicht mal von einem Montagabendspiel sprechen.
Nee, Sonntag zur besten Zeit.
Ja, eben. Nun denn, wir haben bei Leverkusen auf jeden Fall noch kurz zu sagen, dass Friederike Rehpohl zurück ist im Tor statt Charlotte Voll. Das auch nochmal zur Information. Und ja, dann aber noch eine bittere Nachricht für die Essenerinnen. Cassandra Pozzi in Minute 70 erst eingewechselt, nach 10 Minuten direkt verletzt schon wieder ausgewechselt worden. Für die SGS Essen geht's am Dienstag zum Nachholspiel gegen Köln. Dann sind wir da auch wieder auf einem Level sozusagen. Danach haben sie Jena zu Hause vor der Brust. Dann geht's nach Frankfurt und danach wartet die Turbine. Für Leverkusen geht's im Pokal am Mittwoch gegen Werder Bremen. Danach gegen Hoffenheim, Jena und dann wieder Bremen in der Liga dieses Mal. Und bevor wir jetzt zu diesem Spiel kommen, mir fällt gerade auf, dass das sehr, sehr gut getimt war, da Werder jetzt als nächstes zu bringen. Vorher einmal noch die Bitte an euch Hörerinnen und Hörer da draußen, bitte unterstützt den Rasenfunk. Ihr kennt das Spiel, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Und ihr könnt ihn gerne unterstützen über rasenfunk.de/supportersclub. Ganz, ganz lieben Dank an alle, die das schon tun, in meinem Namen, in eurem Namen, sage ich mal, und auch in Max' Namen, denn davon haben wir alle was, vor allen Dingen auch unsere GästInnen und auch ich, wenn ich hier einspringe als Moderatorin, denn wir bekommen davon ein Honorar. Also cool, danke, wenn ihr das schon macht, und wenn ihr das noch nicht macht, macht das doch sehr gerne. Ihr könnt euch dann auch als SupporterIn registrieren unter rasenfunk.de/support. Und der Dank diese Woche gilt an folgende SupporterInnen: an Mike, an Klüsen vom Köpenicker FC, an Rot seit 1900, Danny aus der Steiermark, Hönes-XL und Xion77. Also, Dankeschön an der Stelle. Und ja, jetzt würde ich sehr gerne auch sagen, danke an euch beide, Frank und Adriana. Und das letzte Spiel, das wir noch offen haben, könnte ich überspringen. Wer ja öfter mal mich hört in meinem eigenen Podcast oder hier bei Max im Rasenfunk, weiß eventuell, mit welchem Team ich es halte. Das sind die Grün-Weißen aus dem Norden. Und die haben gut einen auf den Deckel gekriegt gegen Raba Leipzig. 1:4 verliert Werder Bremen. Ja, Raba nähert sich schon ziemlich früh dem Tor, in der 5. Minute schon, als Hoffmann da übers Tor schießt. Es dauert aber auch nicht lange, dann steht's 1:0. Vanessa Fudalla mit ihrem 7. Saisontor aus der Distanz. Wir kennen's, schönes Tor, wirklich sehr, sehr schönes Tor. Matthijs hatte da in Fudallas Füße geklärt, in Anführungszeichen, eben nicht geklärt. Direkt im Anschluss hat es dann die nächste Chance gegeben, aber insgesamt entwickelte sich ein eher wildes Spiel mit viel hin und her, mit vielen Fehlpässen. Werder erst so in der 20. Minute tatsächlich so vor dem Tor der Gegnerinnen. Aber immer wieder sehen wir auch bei Leipzig Landenberger, die in Ruhe relativ nah an der Mittellinie in der Defensive der Leipzigerinnen steht, mit dem Fuß auf dem Ball und guckt, wie sie das Spiel aufbauen kann, denn von Werder ist da relativ wenig Anlaufen gekommen. In der zweiten Hälfte ist Werder dann ein bisschen aktiver gewesen und so lange hat es dann auch nicht gedauert, da stand es dann 1:1. Sophie Weidauer nach einem schönen Zuspiel von Tuana Mahmoud in der 47. Minute, aber auch hier dauert es nicht lang, keine 10 Minuten später, ziemlich aus dem Nichts in dem Moment, dann kommt Askers dort hier zu ihrem ersten Tor für Leipzig. Fudalla hat da schön abgelegt und dann stand es eben 2:1. Mahmoud verpasst den erneuten Ausgleich für Werder kurz danach, aber eine Situation, über die wir dann auch gleich noch reden müssen. Lina Hausicke lässt ihre Gegenspielerin nicht vorbei aufs Tor zu und sieht rot wegen Notbremse. Werder dann also nur noch zu 10 auf dem Platz. Lina Hausicke im zweiten Spiel nach Comeback direkt einen Platzverweis und das Spiel ist dann ziemlich klar. Werder wirkt frustriert, Leipzig entspannt. Fudalla macht in der 63. den nächsten schönen Treffer, wieder mal völlig frei allein gelassen, und in der Nachspielzeit trifft dann auch Marleen Schimmer nochmal. 4:1 gewinnt Leipzig also gegen Bremen. Adriana, wie hast du das Spiel gesehen? Auch so, ja, recht deutlich, wie ich das jetzt geschildert habe?
Also was ich auf jeden Fall dir zustimmen kann, also ich habe mir auch frustrierend aufgeschrieben für Bremen. Fand, sie sind haben sich extrem schwer getan, ins Spiel reinzufinden in der ersten Halbzeit. Ich glaube, ich habe mir keine einzige Torschance aufgeschrieben. Und dann, als sie es geschafft haben, in der zweiten Halbzeit dann den Ausgleichstreffer zu schießen, man denkt, okay, jetzt, da geht noch was. Und dann kommt eben die rote Karte für Hausicke. Dann denkst du natürlich schon, okay, jetzt wird es extrem schwierig. Und Leipzig hat es dann natürlich ausgenutzt. Muss aber auch sagen, ich fand am Schluss nochmal cool, wie Bremen nochmal versucht hat, aufzudrehen. Auch wenn es zum Teil dann extrem wild war, auch mit den eingewechselten Spielerinnen. Ich finde, sie hätten dann zumindest vielleicht nochmal ein Tor verdient gehabt. Aber ja, wie gesagt, es war extrem wild, was sie da am Schluss gemacht haben. Oft dann auch mit dem Kopf irgendwie durch die Wand. Am Schluss reicht es dann eben nicht, um irgendwie nochmal ranzukommen. Aber ich glaube, gerade diese rote Karte Hausicke, die war so am Schluss das, was das Spiel entschieden hat.
Fandst du denn, die war gerechtfertigt? Weil ich muss ehrlich sagen, im ersten Moment habe ich echt gedacht, hä, was war da? Also Lina Hausicke hat ihre Gegenspielerin da wohl berührt, hat sie dann auch selber gesagt im Nachgang, ja, sie berührt sie sowohl oben als auch unten am Fuß eben ein bisschen. Und wenn sie dann halt die letzte ist, dann ist es eben eine Notbremse und dann ist es rot. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ja, ich habe ein grün-weißes Herz und eine grün-weiße Brille auf, aber ich wäre dann eher so, wenn es umgekehrt gewesen wäre, die Person, die sich tierisch aufregen würde, warum läufst du denn da nicht einfach weiter als Spielerin?
Ja, also sie ist ganz genauso. Also ich habe mir jetzt mehrmals die Situation angeschaut und dann aber auch, wenn du genau die gleiche Situation im Mittelfeld hättest, dann würdest du auf jeden Fall eine gelbe Karte geben, weil es eben taktisches Foul ist. Du ziehst die Spielerin mit und dadurch, dass sie die letzte Spielerin ist, ich habe auch nochmal geschaut, es waren keine anderen irgendwie auf der gleichen Höhe, ist es dann schon irgendwie gerechtfertigt, egal wie frustrierend das natürlich ist, egal wie blöd. Ich kann mir nur vorstellen, dass bei Hausicke vielleicht dann einfach dieser Gedanke eher da war, dieses taktische Foul, okay, ziehen. Mhm. Und dann eben, als sie es gemacht hat, dann hat sie gemerkt, okay, ich bin die letzte Spielerin, vielleicht auch nicht so eine gute Idee. Ja, also das ist das Einzige, was sie, wie es mir irgendwie erklären kann, weil das sie ist eine erfahrene Spielerin, sie weiß das auch, dass es da sonst dass es wie diese so eine Situation ausgeht.
Ja, also im Zweifel dann gut gesehen von der Schiedsrichterin, das ist Riem Hussein gewesen bei der Partie, sie ja auch eine sehr erfahrene Spielerin. Frank, hast du da eine Meinung zu?
Ich hatte im ersten Moment erstmal so ein bisschen das Gefühl, das ist mir zu wenig. Ja, also ich habe vor allem oben nur gesehen, dass sie mit dem Arm irgendwie so am Oberkörper streift. Ich fand das jetzt nicht so eine intensive Berührung, als dass sie sofort aus dem Tritt bringen müsste im Zweifelsfall. Das, was du jetzt gesagt hast, Adriana, war für mich jetzt schon mal neu. Ich hatte nicht so mitgekriegt, dass sie auch unten erwischt hat. Wenn das natürlich noch mit dazukommt, ist das dann eher wahrscheinlich ausschlaggebend für den Fall. Aber jetzt so im der Normalgeschwindigkeit sah es für mich erstmal viel zu wenig aus. Aber am Ende des Tages dankbar angenommen im Zweifelsfall. Und ja klar, von der Position her ist sie die letzte und dann ist es halt leider rot, so tragisch das für sie nach ihrem Comeback jetzt auch dann ist. Mhm. Aber das war im Zweifelsfall auch nicht ausschlaggebend für die Bremer Niederlage.
Nee, das glaube ich eben auch nicht. Also an der Stelle nochmal ganz kurz danke, Adriana, für die Einordnung, weil ich muss auch ehrlich sagen, ja, wie gesagt, im ersten Moment habe ich auch gedacht, wie du, Frank, viel zu wenig. Aber du hast natürlich völlig recht, Adriana, wenn das nun mal ein taktisches Foul ist und dann ist sie die letzte. Klar. Kann man wohl dann schon so sehen. Aber Frank hat auch recht, daran hat es nicht gelegen. Ich fand, das war echt so diese Gegenüberstellung von beiden Teams. Wer da dann eben natürlich auch frustriert und irgendwie so wie so ein angestochener Ameisenbau oder so, teilweise sehr ungenau und wuselig, aber im negativen Sinne und hektisch, das ist das Wort. Und Leipzig auf der anderen Seite eben so mit super viel Ruhe und Struktur, oder? Also was war das, dass eben Werder sich da so schwer getan hat?
Also ich fand, dass Leipzig das auch wieder, sie sind ja bekannt dafür, diese, ja, den direkten Weg nach vorne irgendwie zu finden, sehr vertikal zu spielen. Das haben sie auch gegen Bremen gemacht, aber ich fand, sie haben auch die Außen gut genutzt. Besonders Schimmer und Kadowaki, die ja auch, glaube ich, ihr Startelf-Debüt gegeben hat, wenn ich mich nicht ganz täusche, die dann wirklich extrem viel Tempo und im Falle von Kadowaki auch sehr, sehr Wuseligkeit irgendwie reingebracht haben. Schimmer hat, glaube ich, auch die erste große Chance eingeleitet, auch wieder so ein schöner Pass hinter die Abwehr. Und ja, das erste Tor war natürlich, du hast es schon gesagt, eine Einladung für Fudala. Wenn du ihr in dem Bereich den Ball gibst, dann weißt du eigentlich mittlerweile schon, was passiert. Jeder kennt den linken Fuß von ihr. eigentlich hat Bremen ja noch Glück gehabt. Also gerade Hoffmann hatte ja dann noch mal zwei große Chancen, da wo sie knapp vom Tor drüber geschossen hat. Also das Spiel hätte schon viel früher sich entscheiden können, aber wurde dann eben erst ein bisschen verschoben auf die zweite Halbzeit. Da wo auch wieder Vanessa Fudala eine große Rolle gespielt hat. Also bei dem 2-1 hat sie die Vorarbeit geleistet, hat wieder extrem viel Platz gehabt. Hat dann noch eine Spielerin, glaube ich, ausgetanzt, hat dann nochmal rübergelegt zu Asghar Stottir, die dann nur noch einschieben muss. Und beim letzten auch wieder Platz gehabt, trocken, rechtes unteres Eck, abgeschossen. Deswegen an allen drei Toren beteiligt und zum Schluss dann irgendwie auch ja der ausschlaggebende Faktor im Leipziger Spiel, was ja auch sehr positiv ist. Sie hatte Ende letzten Jahres, glaube ich, nochmal so ein bisschen so eine Durststrecke gehabt. Deswegen schön zu sehen, dass sie da jetzt auch wieder ja zu der Leistung zurückfindet, wie schon zu Beginn der Saison.
Ja, ich fand, es war wirklich jedes Mal, jedes Tor war eigentlich wirklich mit Ansage, das hast du 2 Minuten vorher gefühlt schon kommen sehen, meistens eben an Vanessa Fudala, die da so frei gewesen ist. Und das ist wirklich eher echt ein Mysterium, finde ich, dass man das einfach weiß und trotzdem so viele Teams und ja jetzt eben auch Werder wieder sie so oft so frei haben stehen lassen. Also, dass man sie da nicht in den Griff bekommt. Frank? Du hast gerade so genickt und sahst aus, als würdest du etwas sagen wollen.
Ich habe mir aufgeschrieben, hältst du Fudala nicht auf, wird's schwer. Ja, also ich glaube, das war für mich die Zusammenfassung des ganzen Spiels, ehrlich gesagt. Ja. Was ich unterschreiben würde, ist diese Fahrigkeit im Bremer Spiel. Da war einfach viel zu wenig Präzision drin, habe ich mir auch aufgeschrieben. Mhm. Das war dadurch viel zu harmlos. Sie haben natürlich schon eine ordentliche Gegenwehr gezeigt, aber Leipzig hat das ganz locker technisch auseinandergenommen. Das waren 2-3 Pässe und dann waren die ausgespielt. Und ich sag mal, das hätte ja schon sehr früh gegen Bremen gehen können, weil Hoffmann insbesondere auch schon in den ersten Minuten ja direkt 1-2 Torchancen gehabt hat. Das ging für Leipzig ja schon ganz ordentlich los. Und wenn du dann aber dann zusätzlich noch so eine Fudala hast, die so ein Spiel einfach mal selbst entscheiden kann, und alleine dieses Ding in der 92. wo dann das 4-1 noch gefallen ist, was für mich ein Tor zu hoch ist, aufgrund der engagierten Leistungen der Bremerinnen. Aber Bremen wird im Vorwärtsgang erwischt und dann setzt sich Schimmer durch und dann ist das Ding halt drin, ist ganz klar. Wenn du irgendwie so verzweifelt versuchst, dich da noch nach vorne zu begeben, dann fängst du halt nochmal so ein Ding. Aber es war schon ein verdientes Ergebnis. Also die Leipzigerinnen haben das schon sehr viel routinierter runtergespielt und wie du so schön gesagt hast, mit sehr viel Ruhe runtergespielt. Das hat insgesamt schon gepasst.
Ja, die waren auch unglaublich aufmerksam bei Ballverlusten von Werder, was Werder wiederum eben nicht gemacht hat und sind einfach total in Ruhe gelassen worden da bei dem Spielaufbau. Das war echt sehr, sehr beeindruckend zu sehen, muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Bei Werder allerdings, ne, du hast es schon gesagt, engagierte Leistung, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte. Ich würde da auch einmal ganz kurz auf Kelly Ronan gehen, die gerade unter der Woche aus den USA geholt worden ist, auch direkt gestartet ist statt Rieke Diekmann. Adriana, hast du sie so ein bisschen unter die Lupe genommen? Hast du so ein paar Punkte schon feststellen können, wie sie dir so gefällt?
Ich habe nicht explizit auf sie geschaut, aber natürlich habe ich im Hinterkopf mit Ulbricht, die in der Winterpause gegangen ist, die einfach ja extrem wichtige Stütze im Spiel von Werder ist, ja auch Übergangskapitänin gewesen ist, also auch Leaderin, die sehr schwer zu ersetzen ist. An sich fand ich bei Werder das, also was mir aufgefallen ist, dass die Kette sehr häufig durch nur einen einzigen Pass überwunden werden konnte, dass häufig diese Schnittstellenpässe bei Leipzig funktioniert haben. Deswegen, also speziell bei Ronan ist, habe ich jetzt nicht auf die Leistung geachtet, deswegen kann ich da leider nichts sonst zu sagen. Mhm.
Ich fand sie zumindest offensiv irgendwie ganz nice, dass sie immer mal nach vorne mitgemischt hat, so ist das richtige Wort. Das fand ich irgendwie ganz gut, aber ansonsten ist dann natürlich eher das Negative bei so einem 1-4 mit dabei. Positiv aber, um das dann auch nochmal mit reinzubringen, fand ich Amira Afawi, die wirklich auch überall zu sehen gewesen ist.
Immer. Das ist immer ein Aktivposten, egal in welchem Verein sie jetzt gespielt hat, ob das Leverkusen war, ob das Nürnberg war, ob das jetzt Bremen ist. Das ist immer eine, die auch mal was Unerwartetes macht, die einen unheimlichen Offensivdrang hat. Und ich finde, die fällt eigentlich immer positiv auf.
Ja. Und macht auch immer wieder, bringt Aktionen da wirklich was fürs Auge. Also da schon mal Spoiler für meine Momente Spieltages.
Oh, okay.
Das war ja schon fast eine Überleitung.
Wollte ich gerade sagen. Dann nehmen wir die doch einfach mal direkt mit. Ich gehe auch einmal ganz kurz nochmal meine Aufzeichnungen durch, ob ich noch was auf dem Herzen habe. Aber ich glaube wirklich, die nächsten Spiele haben wir noch, genau. Aber ansonsten bei dem Spiel echt wie Tag und Nacht Werder und Leipzig, Werder in der zweiten Hälfte ein bisschen aktiver noch, aber hat sich da viel zu einfach ausspielen lassen. Für Werder geht's eben dann im Pokal jetzt erstmal gegen Leverkusen am Mittwoch ist das. Dann in der Bundesliga am Sonntag nach München und dann danach das Wochenende. Nicht das Wochenende danach, sondern danach ist ja auch nochmal Länderspielpause, genau. Der nächste Spieltag jedenfalls, 16. Spieltag, danach den Bayern geht gegen Hoffenheim und danach hat man Leverkusen vor der Brust. Für die Leipzigerinnen, die bekommen es mit Turbine zu tun zu Hause am Freitag, danach das Heimspiel gegen Wolfsburg und danach geht's nach Jena, was so zumindest bisschen in der Region ein Duell ist, sagen wir es mal so. Aber gut, ihr Lieben, dann kommen wir mal zu unseren Awards. Und ich habe gerade das Sendungsdokument geschlossen, muss es gerade nochmal neu aufmachen. Genau, unsere Awards. Wir legen los mit der MVP, Most Valuable Player. Adriana, möchtest du loslegen?
Gerne. Ich kann mir gut vorstellen, dass mindestens einer von euch diese Spielerin auch hat, nämlich Aurora Mikkelsen, die wirklich eigentlich für Köln den Punkt in der Hand gehalten hat, glaube ich. Sie war die ausschlaggebende Personale, die der Abwehr Selbstbewusstsein gegeben hat und eben alles rausgefischt hat, was nicht irgendwie der Pfosten oder die Latte abgewehrt haben vor der Wolfsburger Angriffswucht in der zweiten Halbzeit. Deswegen glaube ich, super Transfer für Köln und bin sehr gespannt, was sie noch in der restlichen Spielzeit zeigen wird.
Frank, stimmst du zu oder hast du noch wen anders?
War in der Verlosung zwischen der ein oder anderen Frankfurterin, wie mir vorhin im Vorgespräch schon mal vorgeworfen wurde, dass ich bestimmt eine Frankfurterin hätte. Noch nicht hier tatsächlich. Ich habe Fudalla genommen, weil die das Spiel, weil sie dieses Spiel gegen Bremen einfach komplett bestimmt hat. Ich gebe dir natürlich recht und das völlig legitim, kann genauso gut Mikkelsen nehmen, weil die auch ein Spiel entschieden hat, im positiven Sinne, dass sie eben Tore verhindert hat. Bei mir ist es eben jetzt der umgekehrte Ansatz, also Fudalla, die es nach vorne einfach entschieden hat mit diesen zwei unfassbaren Toren. Und dann eben auch noch der Vorbereitung des dritten Tores von Leipzig. Und deswegen habe ich jetzt schweren Herzens trotzdem sie genommen. Nein, natürlich völlig berechtigt und absolut verdient.
Aber ich verstehe das schwere Herz auch. Hast du auf jeden Fall einen Punkt mit. Ich habe auch überlegt, eine Lara Praschnika mit reinzunehmen, die auch ein wirklich tolles Spiel gemacht hat. Aber ich bin auch bei Aurora Mikkelsen hängen geblieben, weil du kommst irgendwie in diesen Verein, gerade erst im Januar, machst dann dein erstes Spiel in der Bundesliga und legst so einen Auftritt hin mit so einem Selbstbewusstsein auch und beeinflusst das Spiel deines Teams so, so positiv gegen die Tabellendritten Wolfsburgerinnen. Da war für mich überhaupt kein Vorbeikommen. Also wenn das in Ordnung ist, liebe Adriana, dann schließe ich mich dir an.
Natürlich.
Stell dir mal vor, wir hätten jetzt alle drei dieselbe gehabt und ich war aber gute Dinge, dass jemand anderes sie auf dem Zettel hat und ihr habt mich nicht enttäuscht. Vielen Dank an euch.
Ich hätte es aber auch sehr, 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 sehr cool gefunden. Also wäre ein Statement gewesen, so, wenn wir alle drei sie gehabt hätten. Also Frank, wie kannst du uns da nur enttäuschen?
Ja, so rum kann man es natürlich auch sehen.
Ich schäme mich nachher.
Vor allen Dingen Aurora Mikalsen muss dir vergeben.
Ja, Spaß. Ich glaube, das kann sie so gut wie ihr. Ich weiß, das habt ihr in euch.
Wir suchen danach. Nein, Spaß. Wir machen weiter mit der Unsung Heroine. Wen hast du da auf der Liste, Adriana?
Ich habe tatsächlich auch wieder eine Kölnerin hier, die wir auch heute schon ein bisschen besungen haben, nämlich Laura Vogt, weil ich wirklich fand, dass sie in Verbindung dann irgendwie auch mit Mikalsen da hinten ja ziemlich viel dafür gesorgt hat, dass eben bei dem 0-0 geblieben ist und sie hatte ja auch nicht die einfachste Zeit auch unter vorherigen Köln-Trainer, deswegen ja fand ich super, dass sie die Chance jetzt bekommt, wirklich auch und anscheinend auch das Selbstvertrauen dadurch auch bekommt, zu zeigen, was eben in ihr steckt.
Frank, bevor ich zu dir komme, sage ich einmal schon mal, dass ich auch Laura Vogt auf dem Zettel hatte, aber ich werde mich noch umentscheiden, dass wir da ein bisschen anders drauf sind. Deswegen, Frank, schieß mal los. Wen hast du?
Ich war jetzt kurz davor, Laura Vogt zu nehmen, damit ihr mir nicht wieder vorwirft, ich würde gegen euch arbeiten, aber ich habe sie nicht auf dem Zettel. Da kommt jetzt dann doch einfach zu sehr mein Adlerherz raus, als dass ich nicht Lara Praschnika da nehmen könnte, die nach 1000 torlosen Minuten ein Dreierpack schnürt und 6 Scorerpunkte insgesamt kassiert, weil sie an 6 Toren insgesamt direkt oder indirekt beteiligt ist. Mit einem eiskalten Elfmeter, mit einem sehr befreienden 1-0, mit einem sensationellen Freistoß, der so genau hinter die Linie gepasst hat, dass er auch wirklich als Tor gegeben werden musste. Haben wir ja am ersten Spieltag auch anders gesehen schon mal. Und da muss ich ganz klar sagen, das muss mindestens mal die unbesungene Heldin für mich sein, weil das fand ich natürlich, und da ging mir sehr das Herz auf. Ich kann aber die Entscheidung da trotzdem komplett verstehen. Und als Frankfurter muss ich es natürlich gut finden, dass Köln Wolfsburg 2 Punkte abgenommen hat. Insofern hast du da meine vollste Unterstützung unabhängig davon.
Sehr schön. Hier Freundlichkeit auf allen Seiten. Ich finde, Lara Praschnika ist echt immer so irgendwie so eine. Sie ist ja irgendwie so eine Starspielerin und wird wirklich oft genannt und hervorgehoben. Und trotzdem, finde ich, läuft sie immer unterm Radar. Das ist so eine ganz komische Position, in der sie da in meinem Kopf irgendwie so ist. Nun denn, Lara Praschnika finde ich aber gut, dass sie auf jeden Fall trotzdem dann einen Award bekommt. Wie gesagt, ich hatte auch Laura Vogt mit auf dem Zettel, weil ich sie auch wirklich, wirklich stark fand. Würde jetzt tatsächlich Delice Beaubois mit reinnehmen. Weil sie, auch wenn sie nur relativ, also eingewechselt worden ist, ne, so viel Schwung nochmal mit reingebracht hat und irgendwie, mir sehr, sehr gut gefällt, sehr viel Spaß macht, 2. Saisontor gemacht hat und sehr vielversprechend ist, wenn sie mehr Spielzeit bekommt, glaube ich, haben wir dann noch richtig viel Spaß mit ihr. Kommen wir zum Moment des Spieltags. Adriana, du hast ihn schon angeteased.
Genau, wir haben ja vorhin schon über Amira Afari geredet und für mich war der Moment des Spieltags da, wo sie tatsächlich auch vor dem Tor von Werder diesen Trick gemacht hat und den Ball zwischen den Füßen gependelt und dann rüber das Spiel verlagert hat und so das Tor eingeleitet hat. Aber diese technische Feinheit, ich glaube, ich habe das 5-mal oder so wiederholt, weil ich das so cool fand. Und also weil ich weiß, wie schwer das ist, so den Ball so zu kontrollieren. Und deswegen war einfach für mich so ein Chefskiss-Moment und mein Moment des Spieltags.
Also ich habe mir tatsächlich ein Tor rausgesucht und habe zwischen 2 Toren sehr gehadert. Das war einmal das Tor von Grabowska, weil ich fand das unfassbar gut rausgespielt und einfach unhaltbar reingezimmert. Das war schon ein sehr sehenswertes Ding. Aber jetzt kommt bei mir Beaubois, weil das Tor an sich die kurze Ecke erstmal gut, aber wie der Ball reinkommt und wie sie die nimmt technisch mit der Innenseite, das musst du auch erstmal im Tor unterbringen, dieses Ding. Also das fand ich rein von der Bewegung, von der Technik, vom ganzen Ablauf, wie komplex das war, das Ding so unterzubringen, das fand ich absolut großartig und war für mich gefühlt der Moment und auch das Tor des Tages, weil das war absolut stark gemacht.
Stark. Und ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie ganz viel Frankfurt nochmal in die Verlosung geschmissen.
Ich muss zugeben, dass das schlechte Gewissen, was mir vorher eingeredet wurde, ist, geredet wurde, auch schon gewirkt hat. Allerdings schon vorher. Ich dachte, ich kann jetzt nicht bei allen drei Frankfurterinnen nehmen. Das fände ich dann auch irgendwie nicht sauber und neutral für den Rasenfunk. Im Adlerinnen-Podcast werde ich die natürlich über den grünen Klee loben. Da werde ich mich schon noch austoben. Aber ich finde, hier passt das ausgewogen mit Fudala, Praschnika und Boboi. Finde ich, das ist ein schönes Dreigestirn, das sehr wohl Schlaglicht in diesem Spieltag verdient hat.
Finde ich, so taktisch hast du das sehr, sehr gut gemacht. Es spiegelt den Spieltag, finde ich, auch auf eine Art sehr, sehr gut wider. Ich finde trotzdem irgendwie, Frankfurt muss da schon nochmal mit rein, weil bei einem 9:0, erstmal an der Stelle auch nochmal, wenn ihr eben nicht genug davon habt, von Franks Schwärmerei, dann hört auf jeden Fall den Adlerinnen-Podcast. Den, verlinken wir hier natürlich auch unter deinem Namen mit dazu. Ich habe mich nicht ganz entscheiden können, erst zwischen Lara Praschnika, wie sie sich über ihr 5:0 freut, oder über Remina Chibas 7:0. Das fand ich sehr cool. Ich habe mich dann, glaube ich, dazu entschlossen, dieses gesamte Spiel und den Abpfiff zu nehmen, wie die Spielerinnen sich freuen, was für eine Machtdemonstration das war. Weil ich fand es auch irre, wie viel ich da mit Leuten kommuniziert habe, also mit euch, mit Miri auch, mit Freundinnen und Freunden auch, die sonst gar nicht so viel mitbekommen, aber die halt trotzdem Potsdam irgendwie auf der fußballerischen Landkarte haben. Das war irgendwie schon echt eine Hausnummer, die sozusagen über die normalen Grenzen der Fußballwelt hinausgegangen ist, in meinem Umfeld zumindest. Und dann eben noch mit dazu, also heartbreaking as hell für Turbine und aber auch diese Freude bei Frankfurt zu sehen, das war echt sehr, sehr, sehr schön, muss man schon sagen. Also, das unsere Momente des Spieltags, unsere Awards zum 14. Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Frank, Adriana, ein letztes Mal nochmal die Frage, liegt euch noch etwas auf dem Herzen, was ihr unbedingt loswerden wollt in dieser Sendung?
Nur, dass es super viel Spaß gemacht hat mit euch beiden.
Ja, da stimme ich komplett mit ein. Das war eine sehr, sehr schöne Sendung, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schon im Vorfeld mit euch und genau wie erwartet auch heute Abend.
Das freut mich total und kann ich wirklich auch nur so zurückgeben. Ich hatte unglaublich viel Spaß jetzt am Wochenende, die ganze Zeit mit euch zu tickern. Das war sehr, sehr cool und jetzt natürlich auch in der Sendung. Also Dankeschön an euch, dass ihr mit dabei gewesen seid, an Frank Hosenseide vom Adlerinnen-Podcast, vom Adler-Podcast, Gründer und Vorsitzender des Eintracht-Fanclubs Adler-Adlerträgerinnen, wie ihr vielleicht gehört habt, ist er Frankfurt-Fan und ganz lieben Dank auch an Adriana Behrens, freie Journalistin unter anderem für 90 Minutes und für The Rise of Women's Football, und dann sage ich nochmal ganz, ganz lieben Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Mein Name ist Nina Potzel, heute eingesprungen für den lieben Max, an den natürlich ganz, ganz liebe Grüße auch gehen. Mich könnt ihr auch hören im Frauenfußball-Podcast gemeinsam mit Miriam Sinno. Da kommt am Dienstag eine neue Folge raus vor den Pokalspielen. Ich habe heute am Montag gesprochen mit Mia Büchele vom HSV, die ja im Zweitliga-Duell zu tun bekommen mit Borussia Mönchengladbach. Sehr spannende Geschichte da. Also Dienstagabend kommt das raus. Könnt ihr auschecken und natürlich auch die anderen Sendungen im Rasenfunk. Und damit sage ich tschüss, macht's gut, habt eine schöne Woche.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.